Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 44. Folge von Eigengoal. Euren fetten Bonk an den Matrioschka-Podcast. Hier ist der Philipp, der Omar.
Hola.
Und unser heutiger Gast, der Pascal oder PSG Anne. Herzlich willkommen.
Merci, hallo zusammen. Vorhand von Federer auf der Linie! Das war's!
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hat sich jetzt vielleicht gerade so ein Fragezeichen gebildet. Was ist ein fetter Bonk an die Matrioschka? Matrioschka kann ich erklären, das ist die russische Figur, wo so 10, 15 Mal die gleiche Figur einfach in kleiner und kleiner drin ist. Das Ganze war in Sochi 2014 gewesen, an den Olympischen Spielen. Aber was ist jetzt genau ein Bonk?
Hey, das ist einfach, wenn man mit dem Snowboard irgendwo vorbeifliegt und etwas antatscht mit dem Brett.
Also nichts speziell. Also
nein,
das ist alles.
Ist wirklich nicht so mega besonders.
Also beim Vorbeiflug tut man etwas streifen.
Also man macht es auch noch gerne mal Piste Pfosten, hat noch eine Piste richtig Pfostfreude, wenn sie
ja, stellen. Ja, das glaube ich.
das ganze Zitat ist von Can Simmen, Kommentator vom Schweizer Fernsehen.
Snowboard-Legende,
Pionier. Der hat das an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi gesagt, weil dort haben sie im Slopestyle-Wettbewerb so eine Matrioschka als Hindernis.
Ja.
Du hättest mehr gewusst als ich.
Also, als ich vorher das Zitat zum ersten Mal gehört habe, ich so, was? Da habe ich zuerst nicht gecheckt, ist Matrioschka jetzt das Hindernis oder was? Oder Bonk, ja. Oder was ist jetzt genau los?
Aber so ist es eigentlich an sehr vielen Zuschauern und Zuhörern gegangen, wo Snowboard zum ersten Mal olympisch geworden ist und dann auch so kommentiert worden ist. Das sind einfach die Tricks und Figuren und so, sind einfach abgerattert worden und du bist einfach vor dem Fernseher gestanden und so, okay, für mich hat jetzt das wie ein zweifaches Salto ausgesehen. Und diese, ja, Max so und Fly, bla 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 und dieses und jenes. Also, okay, das hat jetzt genau gleich ausgesehen. Komplett einen anderen Namen. Okay, ja, gut.
Checkst du das, Alex? Also logisch checkst du gerade, was die machen, aber also, wenn ich das Alex sage, mir geht es gleich wie um Humor reicht. Also.
Hey, ja, das sind eigentlich alles System. Und zwar, wenn man es von Grund auf kennt, macht es alles Sinn. Also man zeigt zuerst die Fahrtrichtung, ob man für sie oder hinter sie fährt. Dann ist die Dreirichtung links oder rechts umgedreht.
Oh. Ich bin ja kein Snowboarder, aber das ist ja Goofy oder Regular.
Ja.
Ist das das?
Ja.
Sehr genau, gut,
also, dumme also schon. Nein, respektive, das musst du eigentlich wieder wissen. Das haben Judges und so haben das auf der Startliste, ob zu einer Goofy oder Regular fährt. Ja. Switch, sagst du einfach.
Ah, Switch. Halt Switch sagt, ja, genau.
Also ja, der schlechte Fuß voraus.
Ja, ja.
Das ist einfach. Ja, dann sagst du irgendwie die Anzahl Grad von der Dreieck und dann hast du noch verschiedene Namen für verschiedene Achsen und alles setzt sich dann zusammen. Und das Problem ist aber, weil das geht ewig, um so einen Trick zu sagen, darum, wir fangen wie so an, das Zeug abkürzen.
Ja.
Das sind halt wahrscheinlich
es ist zeitweise. Habe ich gedacht, das ist so eine Verschwörung von einem grossen Sponsor von McDonald's gewesen, weil irgendwo ein McTwist noch drin war. Ja, Schleichwerbung.
Ja, das sind nachher so speziellere Tricks, die so irgendjemand mal frisch erfunden hat. Und dann ist es eigentlich immer so, wenn irgendein Fahrer, also ich sage jetzt nicht von einem 360 auf einen 540, sondern halt wirklich irgendeine Achse, die es noch nicht gegeben hat, dann ist es eigentlich üblich, dass der Fahrer, der das zuerst gemacht hat, oder Fahrerin, den darf benennen und dann ist dann halt oft der Name vom Fahrer der Trickname.
Und das wird dann nachher sein Signature-Move?
Ja, das ist dann halt wie so benannt. Also zum Beispiel, es gibt ein gutes Beispiel, ist Mute Grab.
Ja.
Der ist einfach mal umbenannt worden vor jetzt ein paar Jahren. Und der hat Mute geheißen, weil das war irgend so ein Skater gewesen, und der war taubstumm gewesen. Und der hat immer den Grab gemacht mit der vorderen Hand an der Kante. Und dann haben sie irgendwann den Grab einfach auf den Mute nennen, weil das war der Mute Guy gewesen. Aber der selber hat sich eigentlich halt gar nicht den Mute Guy nennen, sondern der ist einfach so genannt worden. Ja. Und der Tony Hawk hat irgendwann in seinem neuesten Game, das jetzt rausgekommen ist, das Gefühl gehabt, das ist echt hure nicht fair. Und der sogenannte Mute Guy hat Tom Weddle geheißen. Und darum hat Tony Hawk noch das Gefühl gehabt, der Grab heisst jetzt Weddle. hat dem Game so genannt. Okay. Und Fies hat es dann über neuere Nomenklatur an den Contest.
Okay. Und
es ist für viele eingefleischt, so ein bisschen, ja, man sagt halt immer noch Mute, weil es einfach gebräuchlich ist. Aber ich finde die Story, ich finde, Weddle tönt zwar dumm, aber ich finde die Story dahinter ist echt fair.
Aber du siehst, in jeder Szene gibt es so, bös gesagt, ewig gestrige, wo sagen, nein, jetzt haben wir es schon immer so gesagt und jetzt muss man das so beibehalten. Oder ich sage es immer noch so.
Ist ja, das, ich glaube, bei mir ist es nicht mal, dass ich das stur irgendwie finde, ich sage jetzt das so, sondern ja, es rutscht mir halt raus. Also,
Ja, das
ist einfach so, das ist eben der häufigste Grab. Also es ist einfach so ein Standard-Grab.
Also ich, die Grabs und die Figuren, muss ich ganz ehrlich sagen, die viel kenne ich von Tony Hawk, von den Games halt nachher. Also habe ich den auch schon mal gehört und sonst tönt es einfach ähnlich wie ein Quarterback, wo das Play ansagt im American Football. Es ist einfach eine Anreihung von irgendwie random Wörtern und dann... Okay. Wahrscheinlich hast du recht.
Hey, aber bevor wir jetzt da schon zu tief in die Materie gehen, ich höre erstens mal, da ist viel Begeisterung rum. Und ich merke gerade, dass Omar und ich eigentlich keine Ahnung haben.
Ja.
Aber darum bist du da heute. Aber bevor wir jetzt da weitergehen, machen wir noch schnell mit unseren Traditionen weiter.
Und stur nach Protokoll.
Stur nach Protokoll und zwar mit der Nummer 44. Omar, wer hast du da mitgenommen?
Also ich habe mir es ein bisschen schwer gemacht, weil das jetzt ziemlich schnell müssen gehen bei mir. Schlussendlich wieder auf die alten Zeiten besinnt. NHL 97, 98. Chris Pronger, Legende von den St. Louis Blues, Oilers, Ducks und Flyers. Verteidiger, Stanley Cup Gewinner, MVP und Hall of Famer. Und natürlich noch ein zweiter, kein Ami-Sportart das mal, der Lewis Hamilton.
Sir Lewis Hamilton.
Danke. Siebenfacher Weltmeister. Aktiv bei McLaren, Mercedes und jetzt gerade bei Ferrari.
Ja.
Ja, und deine Nummer 44?
Ich habe nur eine mitgenommen, aber auch eine riesen Legende, Jerry West. Den kennen viele gar nicht, dabei müssen ihn eigentlich jeder kennen und ich wette für euch, jeder hat ihn schon mal gesehen. Er ist nämlich das NBA-Logo. Er ist die Silhouette vom NBA-Logo und zwar ist er in den 60er, 70er hat er aktiv gespielt, sogar Anfangs 50er meinte ich auch noch. Ist einer der besten Spieler gewesen. Danach ist er Coach geworden. Bei den LA Lakers ist seine ganze Karriere eigentlich nur bei den LA Lakers gewesen. Dort ist er dann auch noch vom Sportchef zum Trainer, zum GM, wieder zum Sportchef. Das ist dann so eine ewige Geschichte gewesen mit ihm und her. Dazu gibt es eine gute Doku, Showtime LA Lakers. Das ist ziemlich wild zu und her gegangen dort bei den Lakers in den 70er, 80er, 90er Jahren. Wirklich sehr wild und er ist einfach rum gewesen, weil er eine Vereinslegende ist und man hat dann einfach immer wieder, du musst jetzt diese Position machen und jetzt musst du diese Position machen und jetzt bist du da wieder ein bisschen das Gesicht von der Franchise und ist vor 2 Jahren verstorben. Leider, ist auch schon alt gewesen, aber eben das NBA-Logo, das ist er.
Ja.
Der Typ mit dem Basketball, die Silhouette, die Weiss, die man kennt, das ist er.
Links und rechts, rot und blau.
Genau.
Nice.
Und dann kommen wir doch noch zum nächsten Punkt. Und zwar, wir haben etwas Grosses anzukündigen, Omar.
Ja, wir sind angefragt worden. Und zwar, hast du, Philipp, hast du...
Das Telefon habe ich bekommen. Nein, wir haben Bombe an Platz.
Ja, auf jeden Fall.
Am Donnerstag, jetzt wollte ich schon sagen, Donnerstag. Samstag. Donnerstag, 28. Mai, spielen wir 2 Halbzeiten im Gaswerk. Eigengoal-Podcast geht live. In der ersten Halbzeit hört ihr so eine typische Eigengoal-Folge mit einem Thema, wo wir uns damit ein bisschen befassen, interaktiv mit Publikum wahrscheinlich werden arbeiten. Und in der zweiten Halbzeit wechseln wir den 77-fachen Nationalspieler Andi Egli. Er wird uns mit einem Talk begleiten und über seine Fußballzeit, seine Erfahrungen und auch wahrscheinlich so ein bisschen auf die WM mit uns vorausschauen, wo dann 2 Wochen später startet. Tickets findet ihr auf Eventfrog. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf www.gaswerk.ch oder findet ihr auf der Instagram-Seite von Eigengoal. Noch eine kleine Info, die Türöffnung ist am 7. und der Beginn ist am 8.
Jawohl. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet, zahlreich erscheinen. Auch der Mürg, der heute abwesend ist, das haben wir gar
nicht gesagt. Er ist einfach nicht da. Und wir haben ihn einfach gekannt ignoriert. Ja, genau.
Auch der wird auf der,
der wird rum sein.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wir freuen uns auf euch.
Dann sehen wir uns dort. Mhm. Hey, also, gehen wir doch ins Thema rein. Pascal Anne, Cheftrainer im Snowboard, Bereich Snowboard Freestyle vom ZSSV, ist heute bei uns. Und wir haben das Thema ausgewählt. Das ist ein Olympisches Spiel, mal eine Sportart, die man vielleicht nicht immer beleuchtet. Wir haben wir noch nie beleuchtet, zum Beispiel. Mhm. Und ich denke sicher auch hinter den grossen Ski-Alpinen. Ja, man kommt nicht immer die Aufmerksamkeit über als Snowboarder, glaube ich, von den Medien. Und was ich eigentlich schade finde, weil Snowboard Freestyle, ich schaue es mega gerne, ja. Ich komme nicht raus, mhm. Also hin und vorne nicht, aber es ist wahrscheinlich...
Es ist eine kleine Randnotiz in der Medienlandschaft, immer noch, obwohl man eigentlich sehr viele, sehr gute Athletinnen und Athleten hat, was ein bisschen schade ist. Aber ja, an meinen Augen, ein Snowboard dürfte mehr da.
Es ist das gleiche wie ein Bob, wo wir ja schon erst Jonas Freizgast ja. Hatten. Eine Sportart, die völlig, er gerade noch im Parasport, mhm. Wo noch mehr unten durch muss, sage ich jetzt mal, oder wo noch mehr zu kämpfen hat auch. Es gibt halt schon die Sportarten und den Gap gibt es halt auch dort, wie im Fußball, Aufmerksamkeit und so. Aber ja, ich glaube, das ist das Thema für später. Pascal Anne, wie schon gesagt, im ZSV, was machst du dort genau? Oder was ist das genau für eine Position, die du dort hast?
Ja, das ist einfach im Regionalverband von der Zentralschweiz bin ich so ein bisschen Chef Snowboard, der die ganze Jahresplanung, Saisonplanung macht, die meisten Trainings und Wettkämpfe dabei bin. Logisch sind es zu viele Kids, dass ich alles alleine machen könnte, aber ja, ich mache jetzt ein bisschen Koordination, schaue, dass ein bisschen Büsschen rum sind und ja.
Wie bist du dort zu dem überhaupt gekommen? Also, wo hat da deine Geschichte mit dem Snowboard überhaupt angefangen?
Eigentlich aktiv Karriere, selber Athlet gewesen. Wenn es dann nicht ganz an die Spitze gelangt hat, ja, so ein bisschen auf die Trainerschiene gewechselt.
Ist das schon früher für dich denn klar gewesen? Dass du...
Dass ich Profi werde?
Ja, erstens das, ja.
Hey, ja, ich glaube, wir kommen dann nachher noch ein bisschen mehr zu dem, aber mir war es wirklich so ein bisschen finanziell irgendwann fertig gewesen. Hm. Also nicht können an die Sportschule gehen und dann eigentlich noch so ein bisschen probiert mit dem normalen Gymi irgendwie mithalten und dann nach 2-3 Jahren müssen sagen, das wird nichts.
Also...
Da ist ein anderes Tempo drin, ja.
Thema Sportschule haben wir auch schon besprochen.
Mit Folge 20, wenn ich mich daran erinnere, richtig.
Ja, mit dem Kevin. Und auch dort haben wir dir gesagt, was der ZSSV ist.
Hey, nein, ich glaube es nicht. Und sonst sagen wir es doch jetzt gerne mal, Omar.
Ja. Also, so wenn ich das so habe, ist das der Zentralschweizer Schneesportverband. Ist einer von diesen 12 Regionalverbänden von Swiss Ski. Und ist der Dachverband von den Kantonen Aargau, Luzern, Nidwalden, Schweiz, Uri und Zug.
Ja, hätte ich nicht besser können sagen.
Alles richtig aufgeschrieben. Was der ZSSV macht, ist, er engagiert sich für die Leistungssportarten im alpinen Bereich, Langlauf, Biathlon, Snowboard, Freeski, Skisprung, sowie im alpinen und nordischen Breitensport im Allgemeinen.
Ja, genau. Ist noch interessant, wieso ist Snowboarden dort hineingekommen? Oder weißt du das überhaupt, wie das Snowboarden dort hineingekommen ist?
Ja, das hat einfach irgendwie irgendwelche Snowboard-Pioniere in der Schweiz gefühlt gehabt, das muss jetzt so sein. Und haben einfach
einen Dachverband gesucht.
So lange dort angeklopft, bis irgendwann geheißen, ja, ist gut, schaffen wir zusammen. Also, es war übrigens auch mein allererster Cheftrainer, wo ich selber Athlet war. Das war Leo Schuler. Zusammen mit Ivo Bisecker, der war noch mega lange Zengelberg-Trainer. Und Thomas Frank, meinte ich, hat auch noch irgendwie die Finger im Spiel gehabt. Wir, glaube ich, im Background. Ja, die haben das irgendwie gegründet, ja. Und haben dann eigentlich Unterschlupf im ZSSV gefunden.
Ja, ohne so einen Dachverband geht es nicht, oder wird es noch schwieriger?
Ja, also es geht dort vor allem dort wahrscheinlich auch um finanzielle Sachen, wie so Swiss Olympic Talent Card Sachen, wo ja, für irgendwelche Sportschulen oder Talentklassen und so, dann auch wichtig ist für die Athleten, dass sie das haben. Mhm. Mhm. Und das geht dann einfach um so offizielles Zeug, wo einfach musst du in dem System drin sein, genau.
Ja, Aber das ist ja dann ein sehr wichtiger Schritt gewesen und auch ein sehr erfolgreicher dann schlussendlich, weil Stand jetzt hat man gute Olympioniken, wo Snowboard olympisch geworden ist, hat man ja jetzt ja schon eingeschlagen eigentlich. Ja, was treibt dich denn so persönlich an, mit diesen Nachwuchstalenten jetzt so zu arbeiten?
Hey, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen wie so mein Baby ist. Also respektive, als ich es übernommen habe, haben wir wirklich nicht mehr viele Leute gehabt. Also das Snowboard ist mal recht eingebrochen, der Nachwuchs. Mhm. Vor allem in der Zeit, wo so ein bisschen Freeski aufgekommen ist. Da hat einfach niemand mehr auf dem Snowboard und wir haben das dann schon zu spüren bekommen. Und ich hatte das dort eigentlich so ein bisschen übernommen als Cheftrainer. Oder respektive, wir haben uns dort überlegt, mit meinen alten Trainern zusammen, was machen wir, um wieder mehr Nachwuchs zu generieren? Und wir haben wie gesagt, wir müssen irgendwie so ein Kids-Team machen. Also so viel jüngere Athleten, als wir bis jetzt genommen haben. Da vielleicht ein kleiner Exkurs. Im Skialpin zum Beispiel hast du in jedem Skigebiet irgendeinen Skiclub, der irgendein Training anbietet. Mhm. Und im Snowboard hast du die ganz breite Sportstruktur wie nicht. Also wir müssen unsere Leute zusammensuchen. Ja. Du hast nur schon mega wenig Skigebiete, die überhaupt Parks haben, wo so ein Angebot überhaupt möglich ist zu machen. Ja. Und ja, Skiclub Schweiz dadurch auch sehr vorbildlich eigentlich. Das ist schon seit Jahren, Guido Purtschert hat das dazu mal eigentlich aufgebaut mit dem damals jetzt Borders geheissen, jetzt Freestyle Team Schweiz, wo eigentlich wirklich genau das macht, was man überall bräuchte. Und wir haben dann wie einfach müssen sagen, wir müssen vom ZSSV aus auch so etwas anbieten, ein bisschen mehr breiter Sport orientiert. Mhm. Und eben Kids jung nehmen. Und ich bin dann gefragt worden, an der Sitzung, wo das bestimmt wurde, ist, ob ich für das Team gerade verantwortlich sein. Und habe gefunden, ja, wieso gerade nicht? Gerade so passt, ich war glaube 18, 19 gewesen.
Sehr jung. Also,
sehr jung, ja.
Sehr jung.
Und bin dann eigentlich so ein bisschen ins kalte Wasser gerührt worden, weil es hat sich nachher so ergeben, dass sie die beiden anderen Kader, die wir noch hatten, komplett aufgelöst haben, weil kein guter Nachwuchs mehr war. Mhm. Also hatte eigentlich der ZSV nur noch das Kids-Team gehabt, wo ich Chef gewesen bin und ich bin dann irgendwie einfach ein bisschen eingestanden. Ja. ja, so bin ich, ja, so ist das eine zum anderen gekommen und habe dann, seitdem bin ich eigentlich Chef-Snowboard gewesen und wo dann halt die Kids auch so ein bisschen älter wurden, dann haben wir wieder mehr Kader können anfangen machen und ja, also wenn ich all die Kaderlisten von dort anschaue, sind im ganzen ZSV-Snowboard 4 Kids auf der Liste gewesen. Sind wir jetzt inzwischen bei 3 verschiedenen Teams und irgendwie 12 Coaches und 8, 29 Athleten und Athletinnen an einem anderen Punkt. Und ich glaube schon, dass ich es nicht einfach abgeben kann.
Also eine riesen Erfolgsgeschichte. Was ist so die Altersrange von diesen Kindern, die jetzt gerade bei euch dort dabei sind?
7, 8 ist glaube ich der jüngste. Mhm. Bis so... Ja, der Älteste jetzt ist glaube 15, wird glaube ich noch 16. Ja, das ist so, gell, wir haben eigentlich den Auftrag, die Kids an die Sportschule zu bringen. Mhm. Und das ist echt das Alter, wo sie uns, also wenn sie es schaffen, gehen. Mhm. Wenn sie es nicht schaffen, ist es häufig so, dass sie dann irgendwie eine Lehre anfangen oder so und von sich aus gar nicht mehr wollen, so aktiv dann trainieren bei uns. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Leute rausrühren. Also eben, das sind dann wirklich die Ältesten, die kannst du auch gut mal brauchen, so ein bisschen als Team-Characters. Sie wissen ein bisschen, wie es läuft. Sie können die Jungen ein bisschen mitziehen. Ich rühre die Leute eigentlich nicht aus. Also wenn es mal einer 16, 17 ist, für mich okay, aber meistens kommt es gar nicht dazu, weil sie selber sich dafür entscheiden, aufzuhören. Genau.
Ja.
Oder halt eben weitergehen.
Du hast vorhin gesagt, aber ihr müsst die Leute ein bisschen früher gut packen als die anderen. Wie macht ihr das genau? Also geht ihr einfach auf die Piste und seht, ah, oh, der geht noch gut über den Kicker innen und den nehmen wir, oder?
Ja, es gibt so die Shred Days, die sind organisiert von Swiss Snowboard oder Swiss Ski, es gibt auch im Freeski. Das sind wie so Breitensportanlässe, wo Kids sich anmelden können, die gibt es in der ganzen Schweiz und dann können sie sich wie mit uns Coaches einen Tag verbringen im Schnee. Und eben organisiert Dachverband Swiss Ski, aber es ist dann eigentlich immer so, dass wir in unserer Region Coaches stellen. Also in den Zentralschweizer Skigebiet sind wir dann verantwortlich, dass wir Leute bringen. Und ja, logisch wird es einfach verkauft, hey, einen guten Tag im Schnee und so, aber wenn wir schauen, wir schauen dort schon, was rum ist. Wenn jemand siehst, dann sprichst du sicher die Eltern an. Mhm. Und wenn du dann wie auch einen Sichtungstag hast im Jahr, wo eigentlich so Leute dann sagst, die sollen dort kommen. Und dieses ist ganz klar auch so. Also wenn ich irgendwie im Mietenpark unterwegs bin und ich finde, ich sehe dort irgendjemanden fahren, wo ich gute Schnurren macht, wo ich irgendwie nicht gerade auf dem Schirm habe. Mhm. Ja, dann entweder erkennst du gerade, wer die Eltern sind und dann gehst du zu den Eltern und sonst gibst du dem Kind irgendwie ein Kärtchen mit.
Ja. Sagst du, mal eine Mami zeigen. Oldschool-mässig. Ja, aber woran erkennst du so einen Nachwuchssportler? Wo erkennst du das
Potenzial? Ja, sie ja, wenn sie jung sind, dann ist noch lange Zeit, um sie zu formen. Nein, und sonst schon vor allem Brett Basics. Also es geht nicht mal darum, dass sie, was ich für Tricks können,
sondern einfach wie sie fahren.
Sauber auf dem Brett stehen, gute Grundtechnik haben. Mhm. Und auch wenn sie dann ganz kleine sind mit einer guten Grundtechnik, dort weisst du einfach, dort kannst du aufbauen. Ja.
Und bei den Kids, die es jetzt arbeiten, in die Sportschule zu gehen, siehst du schon von klein an? Und kannst du sagen, oh, die schafft es einmal? Oder nicht? Oder eher?
Hey, so ein bisschen Tendenz sicher. Also es gibt immer Ausnahmen in beide Richtungen. Es gibt vielleicht solche, die top sind als Kids und dann irgendwann Angst überkommen oder keinen Bock mehr haben. Oder einfach vielleicht irgendwann das Gefühl haben, Töffli tunen ist geiler als
Snowboard. Angst vor was denn?
Wirklich Mut auf dem Schnee. Also,
Ein Kind
überlegt sich nichts, macht
eigentlich. Ja.
Und es kann schon sein, dass dann irgendwie mit 12, 13, 14 irgendeine Angst aufkommt vor dem eigenen Wehmachen, also vor dem Körper kaputt machen.
Ja.
Also vielleicht kann, dann sehr viel sich überlegt oder so und dann
okay. Ist es schwierig in dem Sport. Da kann ich mich selber mega gut auch erinnern. Ich meine, wir sind früher mit der Schulklasse alle ins Hochheibrig oder so an Scheitag gegangen. Und dort hat es ja schon immer die hohen Freestyle-Parks gegeben. Und dann weiss ich noch, dort ist wirklich einfach so, ja, gehst mal drüber. Also, und das sind zum Teil grosse Rails und so gewesen. Und du hast einfach gemacht, logisch hat sie dir am Appen geschwart, aber du bist auch noch wieder aufgestanden, wenn du das Gummi bist und mach weiter und gehst über, weiss nicht, was für Schanzen rein. Und ja, aber so 5-6 Jahre später, oder nur schon mit 18, 19, 20, weil du das nicht mehr gemacht hast, bist du jetzt so, wieso?
und dann hast du irgendjemanden aus dem Kollegenkreis, oh, der hat sich beim Boarden, beim Skifahren den Arm gebrochen oder das Bein gebrochen. So. Yeah.
Ja, es ist bei uns an so einem Scheitag zu so etwas gekommen. Ich war mit der Lehrerin auf dem Sessellift gewesen. Nebenan war der Park gewesen, und da sind die Ersten von unserer Klasse runtergefahren, über den einen über die Schanze rein. Und unten liegen geblieben. Und die Lehrerin natürlich voll ausgerastet. Hat am Schluss meinen Ego-Einsatz geändert und so. Also, okay. Er ist heute wieder gesund, alles gut, aber ja.
Ja,
aber also, es gibt auch andere, zum Teil, wir haben auch schon gesagt, die Leute, sobald sie auf der Skipiste sind, gerade so Leute, die nicht regelmässig auf der Piste sind, sondern vielleicht so einzig wie die Skiferien gehen, die werden strohdumm auf der Piste, sobald sie irgendwie Skihelm machen.
Ja, selbst im Schätzchen.
Ja. Also du bist irgendwie im Park oder so und bist so auf der L-Line oder XL, Pro-Line, was auch immer, wirklich grosse Huren Kicker, schaust das so an und dann fährt irgendeiner an und du siehst vom Lift aus so,
das kommt
nicht gut.
Das kann nicht gut kommen.
Na, wirklich viel zu langsam meistens. Und dann einfach mal so, bam, das Table, beide Ski abgezogen. Ski angelegt, über das Table für rauf gelaufen. Zweite Kicker, genau das gleiche genau. Ich dachte so, hey, was überlegt
ihr? Zur Verständigung, L-Line, X-Line, XL-Line, wo ist das der Schwierigkeitsgrad oder
die Grösse? Also das ist vom BFU eigentlich so ein bisschen. Also ich bin ja auch noch Mietpark-Shaper und wir müssen das eigentlich so ein bisschen wissen, was das was ist. Weil eben so Leute, die häufig nicht können einschätzen können, was ist wie schwierig, müssen wir eigentlich ihnen die Aufgabe übernehmen und den Fall nicht tun. Was ist S, M, L, XL?
Von wie vielen Metern reden wir da
jetzt? Also S ist eigentlich, vor allem also bei Büchsli und Rails, ist vorgegeben, dass man muss können drauf fahren ohne drauf springen. Mhm. Also man kann von vorne anfahren ohne einhängen.
Ja.
Und dann, glaube ich, Fallhöhe irgendwie 30 cm oder so, also wirklich nicht viel. Und Kicker ist auch, glaube ich, ja, ich kann es nicht mal sagen, 4 Meter Table vielleicht und 1,5 Meter hoch Flugbahn oder so.
Also 30 cm, muss ich sagen, würde für mich schon lange zum Knick brechen.
Und dann M ist eigentlich, M ist nachher das, was eigentlich allen auch ein bisschen für Spass macht. Also es können dann irgendwelche Tubes sein. Dort kann auch guter Fahrer sich ein bisschen verwirklichen. Halt dann einfach schwierigere Tricks drauf machen und so. Und Kicker sind wir dort, glaube ich, irgendwie bis 10 Meter Table oder so, oder 8, irgendwie dort umeinander. Ich kann es nicht mal auswendig sagen.
Jetzt musst du vielleicht noch eines das rausnehmen. So viel Fachbegriffe. Ja, was ein Tube ist, was ein Table ist und so.
Also das eine sind die Obstacles, die man in einem Park anstellt. Eigentlich Hindernis, Steigen, Geländer, dumm gesagt, zum drüber rutschen.
Das sind Trails.
Dort reden wir von einem Büchsli, wenn es so vierkant ist und mega breit auch ist. So das Einfachste, sag ich jetzt mal. Bei einem Tube reden wir eigentlich, wenn es so eigentlich einfach ein Röhren ist, wo ja, 30 bis 50 cm Durchmesser oder so hat. Also relativ grosse Auflagefläche auch noch. Gehst du noch über Industrial Pipes, das sind so, ja, das ist dann vielleicht noch so 20 bis 25 cm Durchmesser. Und das Rail ist dann wirklich eigentlich ein Geländer. Also so. Es wird eigentlich immer schmäler. Und grundsätzlich sage ich mir, wie auch im Park, mit dem Aufstellen kannst du ja auch noch ein bisschen arbeiten. Aber du kannst sagen, du machst den Absprung irgendwie 50 cm unter dem Rail und du musst wirklich drauf springen. Oder du machst halt eben bei einem Büchsli so, dass du einfach drauf fahren kannst. Das ist der Absprung gleich hoch wie ein Obstacle. Und wir finden eigentlich so ein bisschen, du kannst dort halt auch mega variieren, wie schwierig wird es noch zum Fahren. Und eigentlich macht es Sinn, dass je einfacher das Obstacle an sich ist, desto einfacher stellst du es auch auf. Weil dann hast du noch Zielgruppen, Anfänger, die irgendwie als deinen ersten Schritt im Park probieren. Und irgendein Handrail, das um Kurven und Ecken und keine Ahnung was drin hat, das musst du nicht so anschieben, dass man drauf fahren kann. Weil der, der das Rail fährt, der kann auch drauf kumpeln.
Ja,
das ist so ein bisschen, ja genau.
Aber das ist ja,
und Table ist dann nachher eigentlich einfach bei Sprüngen, also einfach eine Schanze, über einen Absprung und dann eigentlich eine Fläche, wo man muss drüber gumpen, weil sonst klopft es einfach, das ist einfach flach.
Jawohl, ja, Table.
Und dann fährt nachher der Landung an. Und Table-Distanz ist so ein Mass, wo man so ein bisschen, ja, grundsätzlich kann sagen, wie gross ist ein Kicker. Logisch kann man einen Absprung in dem und dem Winkel machen, dass die Flugbahn viel höher oder viel flacher ist, aber eigentlich kann man schon so die Table-Länge so ein bisschen bestimmen, ist jetzt SML.
Ja.
Wo man dann bei M irgendwo bei 10 Meter ist oder so, und bei L 15 Meter und XL Pro-Line ist dann 20 aufwärts.
Ja. Also.
Genau. Wo man so schaffen, dass es nicht bullet.
Ja.
Wenn ihr jetzt da so Grundlagen habt, wenn du siehst, hey, der kann Grundlagen, das ist gut. Wie geht ihr denn an diese Sachen an? Also, geht ihr mal einfach leer darüber rein, ein bisschen anfangen oder sagen, ja, mal so, wir gehen gerade mal voll darüber rein und los, let's go.
Nein, also ich meine, das ist ja voll niveauabhängig. Aber ja, mit den Kids, logisch, bist du auf den kleinen Sachen und gehst einfach gerade darüber am Morgen, bis das Tempo hast, bis
alles
sie
sich
wohlfühlen, bis sie eigentlich in der Anfahrt kommt und sagen, ja, ich weiss, was da für ein Jump auf mich zukommt. Ja. Und dann fährst du einfach trainieren.
Ja.
Und logisch, bei einem Profi, der geht nicht am Morgen immer zuerst ein kleinen Kicker nach dem Mittler, nach dem Gross. Ja. Man, der geht auf seine L-Line am Morgen vielleicht schnell vor die ganze, gerade irgendwie wie nach Neujahr, Trainingszeiten, wo all hin zum Kunst auf dem Berg ist. Mhm. Ist der Profi vielleicht einfach um 7:30 auf dem Berg und findet jetzt, habe ich schnell anderthalb Stunden Stunde Session, um meine Runs hineinbringen und dann gehe ich vom Berg, wenn diese kommen. Und der geht dann schon gezielter wahrscheinlich etwas an. Ziemlich schnell mal auf die XL-Line. Je nachdem, wenn er den Kicker schon vom Vortag kennt, wird er auch gerade dafür rotieren, denke ich jetzt. Also ja,
du kannst natürlich auch schauen, was passiert. Oder du kannst jetzt zuerst schauen, wie ist der Winkel, hat sich vielleicht irgendetwas geändert mit der Kante oder so, kommst du weiter, weniger
weit. Genau, ja. Das kommt halt auch wieder auf den Park drauf an. Ich sage jetzt einen renommierten Park wie Laax oder so. Dort gehst du eigentlich davon aus.
Ist jeder Tag
wenn er gestern funktioniert, dann funktioniert er heute auch. wo jetzt vielleicht in einem kleinen Skigebiet so ein bisschen Ghetto-Park ist, dort heisst dann gar nichts, dass gestern gleich war. Dann kannst du vielleicht gescheiter noch anschauen, wenn man nicht irgendeinen Eismock in der Landung liegt oder so.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist ein Shaper.
Ja.
Das ist eine. Bist du auch noch Architekt oder einfach nur der, wo das aufbaut? Also ein Parkarchitekt, so meine ich natürlich. Oder, ich meine, es sind ja Überlegungen, so wie du das vorhin gesagt hast, wenn es eine kleine Box ist, dass du einfach kannst drauf fahren, dann ist ja irgendwo eine Überlegung dahinter. Hockt er denn oder designst du den Park dann mit deinem Team oder alleine?
Ja,
oder,
also eben, da kommt es auch wieder darauf an, wo bist du jetzt, im, also zu LAX wird dort andere Organisationen dahinter sein, die werden auch jenste Zeichnungen digital machen von diesen ganzen Sachen. Und vermutlich auch in der Pistenmaschine in GPS-Sachen drin haben,
ja,
wo sie ihnen auch anzeigt, wo sie einen Schnee anstoßen und so. Wo natürlich bei uns jetzt schon einfach, ja, wir schauen es an, wir machen es. Und bei uns ist es so, wir sind aufgestellt, also Mietpark, wir sind aufgestellt als Verein, wo eigentlich so 3-4 Angestellte hat, die für unter der Woche zuständig sind. Und der Verein macht es eigentlich ehrenamtlich am Wochenende. Und es ist eigentlich schon so, die Leute, die dann unter der Woche da oben sind, sind auch die, die jetzt am ehesten vielleicht bestimmen, wie stellst du es auf. Und ja, ich bin jetzt der Headshaper dieses Jahr, seit dem Jahr, und ist jetzt eigentlich schon so, also ja, jetzt gerade haben wir Rekenschnitt.
Ich könnte gerade sagen, hast du das ja auch noch nicht viel zu tun gehabt.
Wir gehen mal von einem normalen Winter aus. Ja. Mache ich mir sicher mehr Gedanken als andere vom Team, was macht Sinn, wo stellen wir was an. Probiere ein bisschen auf meine Erfahrungswerte zurückgreifen, halt gerade als Coach. Checke ich schon auch, dass es nicht nur die geilen Sachen, die ich geil finde, braucht, sondern halt eben auch etwas für einen Anfänger. Und dann macht es auch Sinn, wenn die Anfängersachen alle so ein bisschen hintereinander am gleichen Ort stehen und nicht kreuz und quer irgendwo verteilt, dass man irgendwo die Sachen muss suchen muss. Ja. Ja, und ich meine, wenn ich mir etwas überlegt habe, dann sagst du das dann schon mal im Team, so das und das stellen wir dort und dort an. Und dann manchmal, also meistens ist es so, ja, ist gut.
Und wie
lange? Wenn jetzt irgendjemand eine andere Idee hat, ja, dann bespricht man es auch. Also bin ich dann nicht hierarchisch und finde so, nein, wir möchten so.
Und wie lange geht denn das, bis so eine Park mal aufgestellt ist? Jetzt, sagen wir mal,
schneeabhängig.
Wenn es gerade der Schnee gekehrt ist und jetzt sagen wir mal, jetzt ist Schnee da, zum etwas Ganzes aufbauen für Anfänger, Mittel und Profis.
Also ich glaube, letzte Saison war das ein gutes Beispiel gewesen. Dort hat es an Weihnachten rum, also ich glaube so am 23. so, jetzt voll reingedampft. Ja. Und dann hat einfach das Skigebiet zuerst mal auftun und sie haben noch Pistenmaschinen gebraucht und so für alles andere. Und wir haben so ein bisschen auf den Adler gesehen und gefunden, wir wollen jetzt auch. Und das, ich meine, es war 25. oder 26. Dezember, gewesen, haben wir die Maschine bekommen und wirklich halt das ganze Team rum gewesen, können, wie nach einem Jahr halt, niemand müssen arbeiten. Dann haben wir wirklich alle aufgepfiffen und dort haben wir, glaube ich, ja, 2-3 Tage eigentlich den ganzen Park zum Boden ausgestampft. Aber das ist dann so der Optimalfall, sage ich jetzt erst. Jetzt dieses Jahr jetzt einfach kein Schnee. Und
das wäre wirklich ein richtiges Traumspiel. Ihr möchtet ja dort beim Mieterpark, wenn wir gerade davor sind, ihr möchtet ja ein paar Events. Schaut ihr dann auch bei der Parkplanung auf das vielleicht noch, was ihr für Events habt oder so?
Ja, definitiv. Oder respektive die Eventplanung so, dass es Sinn macht vom Park her. Also jetzt so der erste Event, den wir haben, ist der Rail Jam. Rail Jam heisst, wir brauchen nicht Sprünge mit riesigen Landungen und sehr viel Kunstschnee, sondern ja, das Rail stellst du etwa mal an. Also ist das der erste Event, wo die Chance hoch ist, dass du Anfang Januar irgendwie kannst machen. Vielleicht nicht immer gleich umfängliches Setup oder so, aber irgendetwas
kannst du relativ
bringst schnell noch schnell mal an, sage ich jetzt mal.
Haben wir nicht
haben wir es geschafft,
ja, unterhalb, also, einfach an einem anderen Ort?
Es war eigentlich Piste, Brünneli-Stockpiste, wo es voll beschneit haben. Und es war eigentlich gerade der Tag, bevor sie die Piste eröffnet haben. Und wir haben dann wie die zwei riesen fetten Kunstschneehäufen unten dürfen brauchen, um unser Setup aufzustellen. Wir hatten unser Event gehabt, direkt nach dem Event gerade wieder Trails rausgezehrt. Und die sind dann den Schnee verstoßen auf die Strasse und die Piste und so. Ist so eigentlich mega geil aufgegangen das Jahr, dass wir dürfen dort die Kunstschnee schnell für uns brauchen und bevor sie dann auf die Piste gestossen haben.
Da kommt euch eigentlich, also die Skiregion Miet in dem Fall noch schön entgegen eigentlich bei solchen Sachen.
Hey, oder? Mega geile Zusammenarbeit.
Ist nicht voll überall.
Definitiv nicht überall so. Also es ist halt, gell, die Mietregion kann nicht viel bieten, aber sie geben uns, dumm gesagt, ihr letztes Hemd. Also was sie irgendwie können, geben sie uns. Und es ist halt der limitierende Faktor, dass sie nicht einfach unendlich Budget haben und
weißt du, was, also, Möglichkeiten. Hat das auch einen Grund, dass sie euch jetzt schon im 98, ich denke, schon doch so für eine Freestyle-Szene, vor allem in Talkessel Schweiz, ist das lang, sage ich jetzt schon. Ja. Wir, die da immer ein bisschen Nachzügler sind, sage jetzt mal in Sachen, so Sachen. Aber dort sind wir eigentlich früher dran, wenn mich also jetzt einfach so vom Schauen, was ich so ein bisschen gelesen habe, gesehen habe.
Ja, absolut.
Ja, das sind immer gewissnige Leute, oder? Also, ja. dazumal irgendwie Stiefel wetschen und so. Ich weiß nicht, wer alles dabei war, ehrlich gesagt. Aber sicher auch ein grosser Vorteil, dass dann irgendwann in dem Kollegenkreis Markus Pfiel auftaucht ist. Das ist der Sohn von Toni Pfiel, der jahrelang in der Regionschef war.
Genau, ich hätte es gerade sagen.
Und dann halt schon auch einen gewissen Draht
dazu gehabt.
Also vielleicht ist es nicht ganz Zufall, dass dann irgendwann im Team war. Irgendwie gefunden, wir stellen den jetzt bei uns als Präsident an. Dann muss ich in die Region noch gehen. Nein, aber also sicher Toni Pfiel auch. Merci vielmal für all die Jahre, wo du dich in Zeiten eingesetzt hast, wo Snowboarder noch nicht so mega fest willkommen gewesen sind bei allen Liftlern, sage ich jetzt erst. Wo er wirklich mega früh eigentlich...
der klassische Typ mit so einem 80-90er Skijumper, Pfeifimmel.
Oder ein Krummi.
Oder ein Krummi. So. Dummer Snowboard.
Ja, also es ist sicher etwas passiert vor unserer Zeit, wo nicht gleich einfach war wie bei uns jetzt. Also zum einen Freestyle-Leute, die interessiert daran waren, dass es dort etwas gibt, die sich einfach auch nicht schade waren, um den Krieg in diesem Skigebiet einzugehen. Und zum anderen eben Leute in der Skigebietszeitung, die relativ früh das entdeckt haben und gefunden haben, ja mal, da machen wir etwas Richtiges. Und jetzt inzwischen ist es wirklich voll eine geile Zusammenarbeit.
Ja, und das ist ja jetzt so eigentlich in der Zentralschweiz, oder? Also, ist das nur in der Mietregion oder so? Hast du andere positive Beispiele in der Zentralschweiz, wo es
auch...
Ja.
Ja, nein.
Jetzt aber im Vergleich...
Also, ja, nein, das darf ich so nicht sagen. Also, gerade Hochhybrid macht auch seit Jahren Park. Kicker haben es mega... geile Sachen, auch manchmal fehlt mir jetzt ein bisschen Kreativität bei den Rails und so, aber hey, sie machen etwas und es ist gut und brauchbar. Hauptsache
ist etwas gemacht.
Und was dort halt ein das Problem ist einfach voll Nordhang. Dafür haben sie Schnee nicht so wie wir, aber es ist, du hast dann wie weiche Absprünge im Frühling und die Landungen sind bretschhart im Schatten. Und es ist halt das umgekehrt.
Ist ja. Geil, umgekehrt, ja.
Da können sie nicht viel dafür. Das ist halt einfach
ihre Überraschung. So
oder so Melchseefrut, wo halt so ein bisschen, sag jetzt mal, eine andere Zielgruppe ansteuert. Jetzt nicht unbedingt uns als Trainingsgruppe, sondern mehr so ein bisschen für Touristen.
Freizeit.
Einfaches
Zeug. Recreation.
Ja. Und das ist, ich meine, gut und recht, dass sie das machen. Das ist halt dann einfach nicht so, dass ich es super geil finde. Aber ich bin nicht alle
drin. Ich kann das nicht denken. Eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich finde, das kann ja dann eben auch gefährlich werden, oder? Wenn du Touris anschaust und so. Logisch, die einen können Skifahren, die einen nicht oder boarden. Aber eben, wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal überschätzt sich es nicht.
Ja, ich glaube eben, das liegt dann so ein bisschen an uns, dass wir es schaffen, einfache Sachen. Du musst sie irgendwie anführen. Also irgendwo müssen die Leute anfangen. Ja. Und das Ziel ist echt schon, dass man irgendetwas so anstellen kann, dass es wirklich einfach ist und nicht gefährlich ist und auch verhebt und auch ganz klar ist, schau, das ist einfach, da kannst du mal gut probieren. Hm. Ich glaube, das ist so ein bisschen Kunst am Parkbau, dass man für alle etwas anstellt und dass auch jedem klar ist, wo kann ich vielleicht drüber. Und ja, dieses sind wirklich so Fälle, wo du denkst, du bist einfach dumm. Also, aber wir haben mal so eine Ausbildung gemacht, Sam und ich, vom Mieterparkhaus von Seilbahn in Schweiz, zur Sicherheit im Snowpark. Und dort ist auch gesagt worden, grundsätzlich, wenn du etwas beschilderst oder absteckst oder einhackst, wo wir so mega diskutieren, haben sie gesagt, ja, ist das wirklich nötig? Also, das musst du es wirklich anschreiben? Haben sie uns einfach gesagt, ja, schau, wir müssen einfach vom Dümmsten auf den Berg
ausgehen. Ja. Bestes Beispiel, ein Kollege von uns ist Alpler im Stoss oben. Würdest du ihm erstens nie geben, dass er Alpler wäre, aber der muss dort auch vom dümmsten Menschen ausgehen, der dort wandern und muss alles... Das ist ein Federdraht. Für uns ist klar, da ist Strom drauf.
Ja.
Er muss anschreiben, anfängt mit einem Schild, dass da Strom drauf ist. Und zwar jedes einzelne Schild.
Sonst haftet er.
Ja,
das ist so. Aber ja, das für uns ist...
Das ist schon fast amerikanische Verhältnisse.
Ja, manchmal schon.
Gesunder Menschenverstand abgestellt.
Ja, aber ich meine, dass die ganzen BFU-Richtlinien, das sind auch... Ich meine, das sind zum Teil auch Optimalfälle, sage ich jetzt mal. Also das kannst du zum Teil gar nicht genau so umsetzen. Gerade bei uns, wenn du so ein verspieltes Gelände, bei uns kannst du nicht einfach links eine Line, Mitte eine Line, rechts eine Line machen, weil das kreuzt sich irgendwann und es wird wieder schmäler und wieder breiter. Und ja, dann musst du... Ja, bin jetzt ehrlich, wir haben unseren Park einfach oben mit L angeschrieben und dann halt einfachere Sachen drin stehen. So what? Und wir haben wie unten in der Handgrube Kabi Park mit S angeschrieben.
Aber das ist ja gut so, oder? Da hast du irgendwo einen
Hotspot. Und gleich haben wir noch nicht nur L-Sachen bei uns im Park hinten.
Ja.
Aber es wäre einfach Uhr und wir müssten jedes einzelne Ding eigentlich anschreiben.
Müsstest du alles. Ja.
Und das Problem ist, wenn du ein S angeschrieben hast und es kommt nachher ein M, muss das durch ein Netz wirklich physisch abtrennt sein. Also du musst ganz, ganz klar machen, hier ist S fertig.
Ja.
Und dann kannst du wie nicht zuoberst oben, wo es breit ist, links zwei, drei S-Sachen tun, ohne dass du da jeden Tag 700 Netze aufstellst, wo du mal wieder musst abziehen, dass du gut pischen kannst. Darum, ja, wir haben es uns einfacher gemacht.
Ja. Jetzt sind wir mega tief in die Materie eingetaucht.
Ja,
wir sind erst vorher beim ZSV, aber ist jetzt vorher eine gute Frage gekommen. Wo könnt ihr denn überhaupt mit den Kids überall gut trainieren? Wo sind die optimalen Bedingungen? Aber ihr kommt die Kinder ja... Die kommen ja aus verschiedenen Kantonen.
Ja.
Ich nehme an, sie werden schon ein bisschen... Du wirst merken, dass es jetzt vielleicht vom Gebiet auch sehr Frutchen mehr hat, aus dem Talkessel, dort, wo es Skigebiet hat. Aber wo gehen die überall hin?
Also, bei uns gibt es im Trainingsplan, Trainings heisst Region. Region bedeutet einfach irgendwo in der Zentralschweiz.
Ja.
Ist Anfangssaison meistens Frut, weil sie die Ersten sind, die etwas haben.
Mhm.
Halt nicht mega... perfekt jetzt für uns, sage ich mal, oder lange Lift, viele Leute anliegen. Aber sie haben etwas. Also ist am Anfang sicher Frut. Und dann ist eigentlich schon Park, wenn es jetzt nicht so ein Winter wäre wie jetzt, halt eigentlich ein guter Ort, um zu trainieren. Also wir sind viel bei uns eigentlich, oder auch mal dann im Hochhebrig oder so. Und dann ist halt auch die ganze Wettkampftour, wo du in der ganzen Schweiz bist. Also vor allem mit den älteren Teams, sag ich jetzt mal, die so 13, 14, 15 sind, ich meine, die sind schon ziemlich am Pushen und mit denen musst du einfach gut trainieren. Also dort musst du einfach, dann nimmst du halt den Weg auf dich, dann gehst du auf Lachs,
Davos, Länge das im Mietenpark oder musst du dann Davos, St. Moritz, ja,
also jetzt Lachs. Im Moment nicht, in einem guten Winter.
Länge das?
Theoretisch schon, aber bei denen ist es noch eh wieder so, die haben so viele Wettkämpfe das ganze Jahr. Selbst wenn es bei uns gut ist, dann gehst du einfach die Woche vor dem Wettkampf schon mal in das Skigebiet, was einen Wettkampf haben. Und also die sind einfach unterwegs in der ganzen Schweiz. Werner Oberland ist auch voll am Gas gegeben, die haben auch geile Sachen.
Ja,
und es ist halt mit viel Aufwand verbunden bei uns in der Zentralschweiz. Wir sind viele umeinander fahren.
Ja. Ich hätte es gerade aber das riesige Gebiet. Gut, wiederum Bern. Kanton Bern ist ja gross, wenn du dort im Bern Skiverband bist, oder?
Ja. Absolut. Ja, der Stadtberner muss auch irgendwie
ins muss Berner auch Oberland. Ins Berner Oberland und so, aber gleich.
Aber wo siehst denn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eben die Regionen Bündnerland oder Wallis siehst, die haben ja da x Pisten und schöne Parks und grosse Parks und alles zusammen. Wo siehst denn du die Stärke hier in der Zentralschweiz gegenüber denen? Wenn es eine gibt. Leicht ketzerisch gesagt.
Ja, es ist ein geiler Vibe bei uns. Ja, bei uns lässt Grossi noch über den Fußgänger, wenn es.
Ja.
Gut. Warte.
Ja, das ist eine
geile Phrase. Das ist eine geile Phrase.
Ja. Den muss man merken.
Nein, ich weiß nicht. Es ist wirklich so ein bisschen. Auch viel weniger touristisch, sage ich jetzt mal. Also gerade so, Weihnachten, Neujahr mache ich kein Training mehr. Ja. Weil es ist einfach nur Pain in the ass. Ja. Also es ist so nicht effizient, bis du da irgendwie nur schon das Auto irgendwo geschafft hast, parkieren und dann im Skigebiet bist und dann machst du 3 Runs, weil du einfach Stunden anstehen musst, dann gehst du wieder heim. Wir können das ganze andere Jahr irgendwo trainieren.
Ja.
Und ich sage, in der Mietregion selbst Weihnachten, Neujahr, wenn es jetzt mal gut wäre oder so. Logisch ist mehr Leute als sonst, aber es ist noch nicht so völlig überlaufen. Also es ist so wie angenehm immer noch.
Ja, siehst du, da haben sie es gehört. Ja.
Sind eigentlich bei euch auch schon Kids in der Talentklasse Schweiz oder so? Ja. Habt ihr das auch schon, dass das so gefördert wird?
Voll, ja. Wir haben jetzt eigentlich vor 2 Jahren, glaube ich, schon das RLZ eigentlich gegründet. Das ist das regionale Leistungszentrum. Ja. Das ist die Stufe unter NLZ. Und NLZ sind dann eben so Davos, Engelberg, Brieg, die Sportschule. Und das ist eigentlich wie ein Zusatzangebot zum ZSSV für die Kids, die in einer Talentklasse sind. Und das ist ein ergänzendes Angebot, das ist nicht ein anderes Angebot, sondern es ist ein ergänzendes Angebot, wo sie dann eigentlich wirklich Mittwoch, Freitag, Nachmittag immer Training haben. Zum Teil auch mal Donnerstag, Dienstag, was auch immer, zu der Schule ausnimmst. Und eigentlich nicht so ist, dass sie dann nicht mehr in die ZSFL-Trainings gehen, sondern die Trainingspläne sind miteinander geschrieben und zusätzlich. Ja. Also es kreuzt sich nicht, ja. Und es sind auch die gleichen Athleten und Coaches. Also es ist einfach wie ein anderes finanzielles Gefäß, dumm gesagt. Wieder eine andere Struktur, aber es sind die gleichen Leute und es ist Hand in Hand, ja.
Ja, apropos Training, wie sieht denn so eine perfekte Trainingswoche bei euch aus? Oder für den jungen Snowboarder oder Snowboarderin?
Ja, keine Leute, perfektes Wetter, geiler Park.
Also alles, was jetzt gerade mit
genau. Ja, nein, ja, sicher irgendwo in einem guten Skigebiet bist, nicht mega viele Leute hast und einfach die Infrastruktur gut rum ist.
Und tut man in dieser Woche einfach durchfahren oder tun ihr auch so Sachen wie Mentaltraining, Athletiktraining oder so, tun ihr das auch so einfließen oder ist das...
Hey, nein, das Athletiktraining ist mehr so ein wöchentliches Halbtraining, das wir einfach haben. Mhm. Wo wir, also ja, es ist mehr ein Anführen, gell, bei ihnen. Es ist jetzt nicht so, dass sie da 150 Kilo gehen pumpen oder so.
Aber es ist ja die Vorstufe eigentlich.
Es ist mehr ihnen mal so ein bisschen auf den Weg gegeben, hey,
das gehört
es
gibt dazu.
Krafttraining und es ist wichtig und halt auch Grund von, also gerade bei den Talentklässlern, dann, die trainiert dann wirklich schon mehr. Bei denen fährt man auch ein bisschen an mit Gewicht, aber dort geht es schon auch vor allem darum, halt mal saubere Squats zu machen. Ja. Ihnen die ganzen Bewegungsformen eintrichtern ohne Gewicht, dass sie sich einfach noch nicht, dass sie noch eigentlich mit Gewicht arbeiten ohne dass sie sich kaputt machen. Also es ist dann wirklich so ein bisschen mehr auf Qualität anstatt auf Quantität und das machst du schon auch. Aber sonst, ja, ich sage jetzt mal, wenn du in einem Skigebiet bist, dann gehst du wirklich einfach auf den Berg. Und du kannst auch nicht von ihnen erwarten, dass sie von morgen um 9 Uhr bis am Abend um 4 Uhr einfach Vollgas fokussiert, irgendeinen Trick fehlen oder so. Das machst du mental gar nicht mit. Mhm. Und dann ist es schon häufig so, dass du am Morgen fährst mal ein, dann trainierst du richtig. Und ich sage so, nach dem Mittag ist dann gleich mal noch die Luft draußen. Und das heisst noch nicht, dass du vom Berg gehen musst, aber dann gehst du nicht mehr gleich intensiv, sag jetzt mal, am Sprung trainieren, sondern gehst dann vielleicht noch ein bisschen gemütlich fahren. Ja. Ein bisschen die Komfortzone mehr oder einfach ein bisschen Kilometer abspulen. Und so.
Ja. Das musst du auch eben Kilometer fahren.
Ja, das ist einfach. Die wichtigste Bretttechnik unbedingt.
Das sagt man ja im Skifahren, also vom Skifahren kenne ich immer aus und dort sagst du es auch, dort musst du Kilometer spulen, einfach, voll. Dass die Grundtechnik kommt, die muss sitzen, oder?
Dass du halt wie in einem unerwarteten Moment einfach das Richtige machst,
genau.
Kante rausbringst oder was auch immer.
Was passiert jetzt eben, jetzt sind wir mit der Talentklasse so durch, jetzt werden sie ins Büch 16, wie ist der weitere Karriereschritt oder was können sie weitermachen dann?
Ja, schon Sportschule,
also dann NLZ, Sportschule.
Ja. Dort haben sie noch mit Abstand am meisten Trainings. Und dort ist dann auch der Unterschied bei einem RLZ, also einer Talentklasse, die gibt dir einfach Freizeit. Und du musst auch wie vom Verband aus, oder eben bei uns jetzt vom RLZ aus, ein Training haben. Aber die Schule gibt dir einfach Freizeit. Die bietet kein Training an. In Engelberg ist dann schon so, dass alles unter einem Dach passiert. Auch die Schulinfrastrukturen, hey, Trainingsinfrastrukturen, Trampolinhallen und. Wo das Training einfach uhrmass geschneidert ist auf den Stundenplan. Oder respektive zum Teil Trainer, sogar auch Lehrer sind dort. Ja. Dann halt haben wir unterwegs irgendwie etwas kannst du nachschaffen und so.
Wir haben aber schon einen Gast gehabt, Kevin Dudley. Der ist dort auch in Engelberg in die Schule gegangen, damals hat das dort gemacht. Hat aber auch ihn, ich glaube, hat fertig gemacht, aber ist halt nicht nach auf den Sport, sondern ins Berufsleben eingestiegen.
Ja. Jetzt hast du ja auch nebst diesen jungen Athletinnen und Athleten hast du ja sicher auch noch mit Eltern zu tun.
Ja, manchmal.
Gibt es etwas, wo du an den Eltern am liebsten würdest sagen und nicht traust oder viel zu wenig machst oder einfach irgendetwas, wo einfach an den Eltern
mal also sagen, denkst du jetzt gerade bei dieser Frage so an die typischen Fussball-Blickschlagziele, dass wieder irgendwie Trainer auf die Eltern für Trainer los sind oder was?
Ja, zum Beispiel. Das,
ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder?
Hey, das kommt mega darauf an. Das kann manchmal... Es braucht eigentlich nur... ein mühsamer älterer Teil im ganzen Team und dann ist doppelt so viel Pensum.
Also wir hören es ja. Also, wir
und manchmal ist es wirklich einfach nicht, manchmal ist es super. Und hey, ganz ehrlich, ich muss auch, also viele Anliegen, die sie an mich haben, sind halt zum Teil auch berechtigt. Ich bin auch nicht perfekt. Und es ist dann halt so ein bisschen, ja, ich weiss, ich muss noch machen. Gibt es, dann findest du wie so, ja, stresst dich zwar im Moment, dass wieder nachgefragt wurde, aber das ist schon gut, eigentlich. Okay. Soll ich mich schon so ein bisschen drauf halten. Und ja, ich glaube, was häufig einfach Probleme sind, die du nicht umsetzen kannst, ist, sie finden dann so, ja, aber mein Kind ist ja jetzt das und so und das wäre doch jetzt perfekt. So, ja, für dein Kind gebe ich dir recht, aber ich muss es irgendwie an dein Kind recht machen. Ja. Und die Eltern denken halt einfach immer an ihr
Kind.
Und das ist,
sehen nicht, dass
die sehen halt das grosse Ganze nicht. Ich meine, Sachen, die ich entscheide, ist mir auch bewusst, dass es nicht für alle die perfekte Lösung ist, aber die gibt es halt nicht.
Ja.
Und ich denke halt wie für alle und probierst halt irgendwie ein gutes Mittelmaß zu finden, wo so ein bisschen
allen dienen. Ich kann es gerade sagen, oder? Du musst einen Privattrainer haben, wenn sie das Gefühl haben, ihr das hast du ja sicher auch schon gehabt, mein Kind ist das Beste.
Wieso
nein, ist das nicht. Aber
also wir kommen jetzt ja sehr viel mit über, weil wir haben Pädagogen in unserem Umfeld, sehr nahe im Umfeld. Und darum eben so.
Ja, also nein, so Geschichten gibt es in jeder Sportart schlussendlich. Egal, sobald in einer Leistungsgruppe bist, noch mehr, glaube ich. Ist auch irgendwo, glaube ich, das ältere Teil. Logisch, dass du dein Kind dann fördern willst. Du findest es ja, dann bist du auch noch voll Fan von dieser Sportart. Dann willst du es wie noch mehr. Dann bist du, glaube ich, gar nicht mehr emotional immer richtig auf der Schiene, dass du das checkst, was jetzt gut tut oder nicht.
Ja, oder halt auch administratives Zeug, das irgendwo im Hintergrund im Verband abläuft. Eben zum Beispiel, wenn man mit allen auswärts trainieren will, brauchst du einfach erstmal sehr viele Coaches, die Zeit haben. Plus musst du irgendwie noch ein bisschen von der Langlauf von Alpin und von Biathlon zusammensammeln, dass du irgendwie mit all diesen Kids auf Lags fahren kannst. Und es ist halt nicht immer möglich. Und dann bleibst du halt manchmal aus so Gründen auch in der Region, wo die Eltern finden, ja, aber es steht ja kaum etwas, wieso gehen wir nicht auf Lags? So, ja, darum.
Habt ihr da jetzt zum Beispiel so Individualsponsoren, die euch da fördern oder so? Oder ist das nur vom Verband aus?
Hey, ist mega schwierig. Der Verband hat eigentlich praktisch für alles schon irgendwelche Sponsoren. Und das ist logischerweise wie... Wir dürfen schon eigene Sponsoren haben, sagen sie uns alle, aber es dürfen keine Konkurrenz von ihren Sponsoren sein. Und sie decken eigentlich alles ab. Also, es gibt eigentlich nichts, die nicht irgendwo Konkurrenz ist. Irgendwie eine GoPro oder so. Kamerahersteller haben wir, glaube ich, noch nicht.
Die hat der Schwingerverband, der Innerschweizer Schwingerverband, ein neues Modell, wo nicht mehr sichtbar ist. Also, dass du als Sponsor nicht mehr sichtbar bist. Du bist aber wie dem Schwingerverband Werbeding sind. Genau, in dem Bereich. Und durch das bist du auch nicht so präsent eigentlich. Aber durch das dürfen wir irgendwie zwei von der gleichen Branche halt Werbung machen.
Nein, schlussendlich bin ich eigentlich ja froh, ist es nicht mein Aufgabengebiet, auch noch Sponsoren, Sachen suchen und Finanzen, sondern ich einfach kann meinen Trainingsplan und meine Kaderliste am Verband senden und sagen, so würde ich es gerne selektionieren. Und sie dann jemanden ausrechnen, was der Mitgliederbeitrag muss kosten, damit das jemanden aufgeht. Und dann habe ich eigentlich mit Finanzen nicht mehr zu tun. Das finde ich echt. Finde ich eigentlich noch angenehm.
Ja, und dann kannst du dich auf deine Kernaufgabe eigentlich konzentrieren. Ja, oder? Und das ist ja nicht das Finance-Zeug und Buchhaltung.
Wir sind vorher noch bei dir gewesen, wo du gesagt hast, eben, du hast ja nicht können weitermachen.
Ja.
Wie kannst du in diesem Bereich denen helfen? Oder mit dem Vergleich zu dir damals, wieso ist das nicht weitergegangen?
Leider, wie nicht. Also das System in der Schweiz, das kann ich wie nicht dran rütteln.
Wo nicht dran kannst.
Ich finde es mega schade. Also ich finde, gerade in einem Land wie die Schweiz, wo an der Olympiade gerne ansteht und Medaillenspiegel und da haben wir 3 Goldmedaillen, dürfte schon eigentlich irgendwie ein bisschen früher anfangen, finanziell auch supporten, wenn wirklich jemand ein Talent hat. Ich sage nicht, dass man da unendlich Ressourcen muss irgendwelche Breitensport reinstecken oder so und jeden durchfüttern, aber ich glaube, wir haben die Tools auch nur schon für Selektionen, für die nationalen Kader und so, dass wir jede Athletin und jeden Athlet wirklich eingeschätzt haben und auch im System bei Swiss Snowboard eingetragen haben und Leistungskurven gesehen und. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns ein bisschen vertrauen würden, könnten wir schon noch viele Athleten rauspicken und sagen,
den könnten wir auch noch.
Den müssten wir glaub, jetzt
einfach unterstützen. Ist bei dir jetzt ein ähnlicher Fall gewesen, denn damals? Oder?
Ja, ich weiß nicht.
Schwierig als Kind, natürlich
als Kind nimmst du auch das
Ende. Nichts anderes war, oder?
Logisch, ich das Gefühl gehabt, ich bin verdammt gut, aber... Hey! aber nein, sagen wir es mal so, ich wäre sicher gut genug gewesen, um jetzt einfach an die Sportschule gehen.
Ja.
Also das auf jeden Fall, ob ich jetzt wirklich den Profi
also ich meine,
wäre, glaube ich nicht. Also da hätte es immer bessere gegeben. Aber es ist ganz klar auch so, es hat auch schlechtere Leute gegeben, die über Jahre hinweg immer weit hinter mir in der Rangliste gewesen sind. Die nach der Sportschule gegangen sind. Ja. Wo ich noch einfach keine Chance mehr gehabt habe, nachdem sie an der Sportschule gewesen sind. Das aber eben, wo du jetzt auch wirklich rausgekommen wärst und ob das Kreuzband immer noch ganz wäre, weiss ich nicht.
Andere Geschichte, ja. Also, ich kenne es bei uns in der Familie, eben meine Schwester im Fußball so gewesen, oder? Ja. Immer sehr gut gewesen, aber wenn der Körper nicht mitmacht, dann kannst du noch so gut sein. Also,
ja, und eben die Selektion, das haben wir ja auch schon beim Video damals besprochen gehabt, dass es schon ein sehr teurer Sport ist, wo du auch selber finanziell musst recht buttern, damit du überhaupt irgendwo an eine Stelle kommst, wo kannst du sagen, okay,
ist das, jetzt... Ja, und ich sage jetzt gerade Snowboard noch so fest, der Randsportart, selbst wenn du Vollprofi bist, also da bist du noch nicht in Rosenbitte. Da kannst du einfach mal davon leben.
Was zahlen die Jungen für so eine Ausrüstung? Was möchten die alles an? Wie viel rechnest du da?
Die Ausrüstung kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber... Ich sage jetzt eine komplette Saison mit Ausrüstung, mit Hotels, mit Trainerbeiträgen, mit allem.
Allem drum und dran.
Bist du etwa bei 8.000 bis 10.000.
Scheiße. Ja, aber das
und
ist...
Und muss man aber dazu sagen, wir haben auch zum Beispiel den Sponsorenlauf. Ja. Wo, wenn sie sich dort Mühe geben, können sie dort schon einen rechten Batzen auch wieder reinholen. Ja. Und bei uns ist es nicht so wie beim Shootclub, wo du für einen Verband gehst,
sammeln. Ja, sondern das geht ihre...
Das lenke ich nicht an, das Geld. Dort gebe ich ihnen eine Liste raus, sie können ihre Sponsoren suchen, sie können die Stunde säckeln. Und ich lasse ihnen nachher ihr Resultat raus, wo sie können das Geld Leute, einfordern können. Ja.
Und
das interessiert mich ja nicht,
wo sie noch das Geld überkommen, die Jungen säckeln wie die Idioten, und dann können sie ihre Senioren eins zahlen. Ja, sorry, es ist so, Mann.
Ja, nein, es ist wirklich, so dreckig. Es ist einfach, wenn dort halt das Geld, du hast zum Teil auch so die Rich Kids vielleicht, wo so den Eltern vielleicht sehr peinlich ist, wenn jetzt die Kids gehen, Sponsoren sammeln und die haben dann halt alle nicht so viele Sponsoren auf ihrer Liste und die kommen dann nicht so viel über, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Und dann ist halt die nicht einfach das Geld aus dem Ärmel schüttelt und wenn die sich ein kleines Zeug legen, die können dort einen guten Batzen erlaufen und diese Batzen haben sie nachher auch für ihre Saison. Also das ist... Ich dazu mal habe es eigentlich am Schluss meiner letzten Saison habe ich selber mich finanziert. Also es ist dann halt schon auch noch dazu gekommen, irgendwelche Garluft-Club und Ski-Club und Kanton und einfach jenste Fördergelder von irgendwoher, die ich geschafft habe, auslösen und ja, ich habe es früher immer so gehandhabt, ich hatte so ein Snowboard-Konto auf meinen Namen. Ja. Das war nur Snowboard, Ein- und Ausgaben. Und ich hatte den Deal mit den Eltern, dass ich alles mit dem Konto mache. Also dort kommt alles rein, was ich einnehme. Und ich zahle mit dem einfach, wenn ich das Camp habe, gehe ich dort abheben. Ja. Und wenn das Konto leer ist, dann zahle ich sie mir recht die restliche Saison. Ja. Und dann hat es noch plötzlich irgendeine Saison gegeben, wo ich gemerkt habe, meine Saison ist... und ich musste die hohle Hand machen. Das war schon ein geiles Gefühl. Nein,
das so, glaube ich.
Aber ja, also ich habe dort nicht verdient oder so, aber ich bin eigentlich rausgekommen.
Ja, ja cool. Jetzt, man bereitet ja die Sportlerinnen und Sportler auch für die Wettkämpfe vor. Also, ab welchem Alter machen die Wettkämpfe so richtig Sinn? Also mit 7, 8?
Ja.
Wahrscheinlich weniger, oder?
Das sind wir mega mit Swiss Snowboard im Austausch, das ganze Wettkampfkonzept so ein bisschen am Anpassen auch. Ich sage, mal einen Wettkampf fahren, gut und recht Erfahrung haben, ist gut, aber die Jungen müssen Trainingszeit haben. Es bringt es nicht, wenn sie Wochenende für Wochenende an irgendwelchen Wettkämpfen rumstehen und nicht zum Fahren kommen und nicht besser werden. Also das bringt niemandem etwas. Und darum haben wir ja schon gesagt, ein bisschen mehr von diesen Wettkämpfen wegkommen. Plus aber auch haben wir halt bei unserer Sportart mega Freiheiten, wie einen Wettkampf aufstellst. Also du kannst einen Slopestyle machen mit zwei Runs, der bessere zählt. Und dann haben sie vielleicht drei Trainingsruns und ihre zwei Wettkampfruns sind fünfmal gefahren. Du kannst aber auch sagen, hey, 2 Stunden Jam. Ich fahre so viel, wie ihr mögt. Es sind vielleicht 5 Runs, 6 Runs, whatever. Und wir werden jetzt über alles rein, so ein bisschen Gesamteindruck. Und so etwas macht bei Kids mega Sinn, weil dann können wir zum Fahren.
Mhm.
Und dann kannst du sie auch schneller starten lassen, es geht nicht so lange mit dem Scoring und. Es ist einfach, man probiert dann das Wettkampfsystem so anzupassen, dass einfach auch der Aufruf vom Wettkampf so ist, dass sie viel zum Fahren kommen, auch während dem Contest.
Und was ist denn, sorry, wenn ich jetzt da drinnen grätsche, jetzt hast du noch Slopestyle gesagt, also, und das Jam.
Ich komme sicher auf die gleiche Frage, ja, ich hätte es gerne
schauen. Also wir kennen ja, das Big Air ist ja...
Big Air, Halfpipe,
was... Genau.
Ja, Big Air ist einfach eine Chance,
ja.
Ein Sprung.
Halfpipe, das kennen wir ja auch, oder?
Halfpipe ist ein Run durch die halbe Röhre und ein Slopestyle ist eigentlich eine Fahrt durch den ganzen Park, wenn du so willst. Also es ist... Ja, ich sage jetzt klassisch im Weltcup irgendwie 3 Kicker und 2 Wales oder so.
Und ein Jam?
Jam bedeutet eben, dass du nicht fix sagst, jeder hat 2 Runs, sondern Jam bedeutet einfach, es geht jetzt einfach 2 Stunden.
Das ist, in dem Slopestyle-Event.
Ja, du bist ein Event, so 2 Stunden, so viel fahren, wie ihr mögt.
Okay, ja.
Das ist ein Jam, genau.
Ja, cool. Wenn entscheidest du dich, wenn, also, oder wie, dann dir die Kinder schon auf etwas spezialisieren? Oder
nein, also...
Kommt das erst zu einem späteren Zeitpunkt?
Grundsätzlich sind wir eigentlich noch mit der ganz kleinen Polyboard auf.
Ja.
Das bedeutet eigentlich Alpin und alles auch noch drin.
Ja.
Ist aber nur in der Theorie so. Praxis nicht habe ich jetzt noch nie ein Stangentraining gemacht. ja, ist in unserer Region haben wir eigentlich ein Bordercross-Team, Zentralschweiz. Ja. Also wir hatten auch nie eine Bordercross-Piste, by the way.
Wir hatten aber eine gute Borderie gehabt, apropos Stange, die Ursula Bruhi.
Ja, ja.
Das wäre ja doch recht vorreiterig,
dazumals. Ja. Hey, ich muss ganz ehrlich sein, ich finde den Sport auch gar nicht so geil.
Ja, du, jedem das seine.
Ja, nein, also bei uns ist es schon Freestyle, aber es ist klar, dass mit den Kleinen schaust schon, dass du ein bisschen Piste fährst. Aber die Fahrtechnik ist das Wichtigste. Und dann auch Halfpipe dürfte ich mir eigentlich wie noch nicht spezialisieren oder so. Das Problem ist einfach, ja, wo haben wir eine Halfpipe?
Das Lachs.
Genau. Darum, ja, es ist jetzt noch nicht Menge gute jetzt Pipefahrer nicht, aus der Zentralschweiz rausgekommen.
Sind früher im Zwecken hin, Alex, etwas so
ja, sie hatten auch einmal irgendwie so eine Pipe-Dragon als Testmaschine da oben gehabt oder so.
Das meinte ich, aber da bin ich auch noch sehr jung gewesen, sagt ihr.
Ja, es hat es mal gegeben, ja, aber ich glaube, es
gut, ist nichts gut. Das sind so Pipes gewesen, wahrscheinlich wie sie in Nagano gewesen.
Ja,
so. So 2,50 Meter und 2,40 Meter habe letztes Mal nachgeschaut, wo Can Simmen eben Olympiasieger geworden ist und Fabian Rohrer dritt oder viert. Und heute sind wir bei irgendwie 7,90 Meter oder so in Lachs. Das ist, glaube ich, die Standardpipe von der Höhe.
Also und ja, die Lachs ist schon...
Die Lachs ist aber ganz ein Mass aller Dinge auf dieser Welt, oder? Ja. Die hat ja Küsten, wo...
Dort durchgesehen eigentlich wieder, ich meine, wenn du es weltweit vergleichst, haben wir eigentlich schon gute Trainingsmöglichkeiten für Halfpipe. Aber
wieso bringen wir denn nicht so viel gute aus? Also, Juri Podlacic auf Pat Burgener. Pat Burgener fährt jetzt, glaube ich, übrigens für Brasilien, glaube ich, an der Olympiade.
Ja, ja.
Völlig wild. Hätte sich, glaube ich, dort ein bisschen am Braten etwas müssen anschauen, aber...
Ja.
Ja, und wieso bringen die Chinesen gefühlt immer wieder ihre 10 Wunderkinder führen?
Ja, da muss man schon...
Gut, das hat andere Gründe. Das wäre ein eigenes
schwieriges Thema.
Hey, ja, das fährt bei gewählten 3-Jährigen an wahrscheinlich.
Eben, wo die automatisch was anderes machen.
Oder? Hey, wenn du einfach den Sport anschaust, ja, dann machen es die Japaner schon richtig. Offensichtlich. Mhm. Aber die Frage ist, willst du das System wirklich kopieren? Weil was wir hören, das sind die 10, die es eben wirklich geschafft haben und die 100, die es dann nicht geschafft haben und einfach... Keine Schulbildung und gar nichts.
Gar nicht
meine, die haben einfach geschissen in ihrem Leben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das du das kopieren
willst. Aber es ist halt in der Schweiz schon anders. Oder?
Ja, wenn da ein Athlet, der sportlich nicht mehr Erfolg hat, hat gleich noch die Option, irgendwie ein Akademiker zu werden, wenn er das will. Aber ich meine, das ist sicher der grosse Unterschied, dass dort einfach von Kleinkind auf Sport gesetzt wird und dann wird einfach trainiert und trainiert und trainiert. Und
okay, das hat es ja in der Schweiz, also gibt es ja in der Schweiz ja auch noch bei Einzelsportlern, ich meine, Roger Federer hat ja auch keine keine sonstige Ausbildung gemacht und hat voll auf Karten. Ja, voilà.
Er ist aber unsicher geworden. Kann auch singen, das ist sein grosses Glück.
Ob der Roger Federer das kann, ist eine andere Frage. Ja. Er kann aber golfen.
Der Roger Federer, der muss nichts mehr können in seinem Leben.
Ja. Hey, nein, und das. Dann sicher schon auch Trainingsinfrastrukturen, wo die Japaner einfach voll pushen mit so Dry-Slope-Anlagen. Hm. Ja. Wo in der Schweiz ja, halt nicht einfach an der Stelle schon Lust hast, weil irgendjemand dann vielleicht schon das Gefühl hat, nein, das finde ich nicht schön, wenn das da steht.
Ja. Irgendjemand dann immer etwas dagegen und dann gibt es
Einsprachen. Ich finde auch einen Tourmanager, aber es steht gleich.
Du musst ihn nochmal abfackeln, oder?
Nein.
Ja, jetzt wollte ich eben fragen, wie der Unterschied im internationalen Bereich ist. Aber das hast du eigentlich schon beantwortet, also von wegen, dass die Japaner so mehr so das amerikanische System haben, dass das so voll auf die eine Karte gesetzt haben.
Ja, und ich glaube auch schon auch Amerika mit dem ganzen College-System, wo sie so die Leute viel früher abholen können.
Und dann nur auf das fördern.
Und dann auf das fördern.
Und auch das gezahlt wird.
Und das, genau. Ja. Ich meine, wir haben in der Schweiz schon auch die Option, dass wir staatliche Gelder in Athleten stecken können. Mit der Spitzensportarmee. Mhm. Oder Spitzensport-RS.
Ja, stimmt, ja.
Das Problem ist einfach, unsere Sportart ist so jung geworden. Also die Weltspitze fährt irgendwo bei 15 Jahren mit den Japanern.
Ja.
Und
verrückt.
Die Armee kommt halt immer noch einfach mit 18. Mhm. Und alles, was vorher ist, einfach wie zu spät, bis du das auslösen kannst. Also das siebelst eigentlich schon Leute finanziell raus. Bevor sie irgendwie in die Gefäße reinkommen. Ja.
Hast du da überhaupt noch eine Chance? Oder wie motivierst du jetzt so die Kids, wenn du siehst, Gleichaltrige sind jetzt schon bei den Profis dabei? Das ist verdammt schwierig, nicht?
Ja,
oder?
Das ist schon... Hey, und auch das Level, wie krank das ist. Also, wenn ich zurückschaue, habe ich vielleicht irgendwelche 720s trainiert, also zwei Dreiecke, und da hast du einen Weltcup geschaut, dort haben sie Tenetis gemacht, drei Dreiecke, wo du so findest, ja, dort bin ich jetzt. Also, das ist so eine Frage von der Zeit, dann kann ich Teneti.
Ja.
Und wenn du jetzt mit ihnen am 720s trainiert, wie schaust du in die Weltspitze, und an X Games wird einfach mal ein 2340 geschraubt und einfach 6,5 Dreiecke.
Also, das ist ja zugleich ein
Und dann denkst du schon auch, ja, was ist eure Motivation? Ich weiß nicht.
Der Tony Hawk, was hat denn damals das Video?
Genau,
900.
Der 900 oder X Games.
Und heute macht es ein 6-Jähriger, oder? Weißt du, damals war das Weltverändern, oder? Hat das mit Material, hat das mit Professionalisierung, mit was hat das zu tun?
Sicher einen Riesensprung hat es noch erst gegeben mit den Airbag-Anlagen.
Ja.
Also Dry Slope im Sommer, wo du in die Luftküsse reinbumpst, wo 1-2 adaptierbar auf den Schnee ist. Und wo das einfach aufgekommen ist, hat es sicher noch mal einen Riesengap gegeben. Aber sonst ja allgemein halt, man weiss inzwischen, wie man so einen Kicker muss bauen, dass er funktioniert. Früher hat es einfach, jetzt kommen wir wieder auf das zurück, früher hat es einfach das Gefühl gehabt, ja, je länger das Table, desto geiler. Aber wenn du halt einfach irgendwie ein 40 Meter Table hast und einen flachen Absprung, wo du dann mit 120 musst anfahren, dann bist du einfach mit 120 bist du sehr schnell 40 Meter weit. Und dann bist du gar nicht so lange in der Luft. Wo man dann irgendwann auf Hause gefunden hat, so, man kann das Table auch kürzer machen, aber dafür einfach verdammt jure Quarterpipes als Absprung machen. Dann hast du nachher schon Airtime. Dann liegt dann halt auch mit drin.
Apropos, du hast jetzt gerade das Wort Dry Slope. Im Selgis sollte es eine geben, 2026.
Also, es ist fertig.
Oder ist das fertig schon?
Ja, es ist 2026.
Es ist ja 2026, das stimmt auch wieder. Aber du hast vorher schon, das ist eine Sommeranlage eigentlich.
Genau, das ist über das RLZ eigentlich entstanden. Dass wir den Status RLZ erlangt, ist das eigentlich wie so eine Bedingung gewesen, dass man so eine Anlage muss haben.
Mhm.
Trainingsinfrastruktur. Ist aber natürlich im kleinen Stil. Also wir haben dort hinten ein Tube, also so ein Rail.
Ja.
Und das ist meine Anfahrt für ein Rail und fertig.
Ja.
Die andere Airbag-Anlage, die ich jetzt vorher erzählt habe, die Dry Slope, das ist so Österreich, wo du dann wirklich Big Air trainierst auf so Anlagen mit Luftküssen. Das ist eine andere Liga.
Ja.
Aber ja, wir haben den Dry Slope. Und es ist auch voll geil, dass wir es haben. Ich will es nicht abspielen. Es ist zum Rails trainieren, für sie ist super.
Ist super.
Weil du halt einfach das ganze Jahr wirklich Mittwochnachmittag, Freitagnachmittag schnell hindern kannst. Und es ist ein sehr gutes Training für sie.
Und es ist nicht zu überlaufen wahrscheinlich.
Es ist
das öffentlich oder ist nicht öffentlich?
Also es ist eine Kette dran, quasi wegnehmen.
Also hast du sie auch schon weggenommen, oder was?
Ja, also ich
Oder hast du Schlüssel?
Ich habe sie gebaut, also ich darf sie weg.
Ah, du hast sie wirklich gebaut?
Ja, ja. Also ja, ich bin in dem Gefäß. Für uns ist sie gemacht. Für uns haben wir sie gemacht, ja. Nein, es ist mehr sicherheitstechnisch, dürfen wir es gar nicht öffentlich machen. Ja, sicherheitstechnisch. Ja. Und darum muss einfach eine Kette dran sein, wenn es jemand findet.
Er will zuerst gut probieren, es ist nicht so schwierig, dass...
Ist mir das eigentlich egal.
ist angedacht, dass das mal vergrössert wird, oder ist das gar nicht möglich, oder?
Hey, vorläufig nicht. Also, wir haben schon Visionen. Nein, im Moment haben wir eigentlich mehr Visionen, dass wir endlich mal schaffen, irgendwo in der Zentralschweiz vernünftige Trampolinhalle anzustellen.
Swiss Holiday.
Ja, aber nicht Breitensport,
genau, sondern
wirklich halt nur zu trainieren mit Schnitzelgrube und so. Nein, es darf öffentlich sein, das ist überhaupt nicht gerne öffentlich, aber einfach mit einem guten Freestyle-Trampolin, wo wir einfach nicht wie jetzt im Rubiswil jedes Hallentraining eine halbe Stunde drauf opfern, um das Trampolin aufzustellen. Das gibt es eigentlich ziemlich sonst überall in der Schweiz im Moment.
Nur bei uns nicht?
Ja, und es ist ja krass, also ich glaube, die Nachfrage wäre hochherum. Wir haben jenste Anfragen über unsere Webseite für Leute, die fragen, ob die Kids einfach ins Hallentraining kommen
dürfen. Also jetzt vom ZSSV oder vom Mieterpark?
Nein, ZSSV. Ob sie einfach in unser Hallentraining kommen wollen, sie würden gerne ein bisschen Trampolin gumpen. Und wir können das halt nicht, also wir haben keine Kapazität. Ja. Wir haben die Halle schon überlastet, nur mit unseren eigenen Athleten. Und darum müssen wir einfach sagen, sorry, es tut uns leid. Aber die Nachfrage, dass das Kinder einfach ein bisschen Trampolin kommen können, wäre herum. Aber ja, find mal den Standort.
Ja.
Wir sind schon dran, wir sind am Schauen und ja, die Vision haben wir.
Ja.
Und ich glaube, also, dass wir eine Airbag-Anlage die nächsten 3 Jahre aufstellen,
ist nicht realistisch. So realistisch.
Also all die Zuhörer, die da die Mittel und Weg haben, sollen sich da melden beim PSG. Wenn jemand eine leere Halle hat, wo man steht.
Muss halt auch dementsprechend ein bisschen höher sein.
Noch zahlbar sein. Und
ja.
Wie hoch müsste jemand sein?
Ja, hure hoch. was sind die Freestyle-Trampolins? Sind selber über 2 Meter hoch?
Na, kannst du das locker
auf. Weil die haben so ein riesiges Tuch, dort, wenn es richtig Feder ist. Oder die sind, ja, mit 2 Meter vielleicht sogar. Ja, nein, über 2 Meter hoch ist nur das Trampolin. Und ja, bei denen kommt schon so 10, 15 Meter rauf, wenn du richtig
kommst. Wenn du richtig Gas
bist. Ja, also wäre die Spinnerei schon
und zu schnieder
gewesen dort. Ja.
Es ist echt schon, wenn du schon so eine Halle baust, sollte schon so bauen, dass auch ein sehr guter Trampolinspringer dort Vollgas kann geben kann, ohne dass er den Kopf anschlägt.
Ja. Aber eben so eine Halle könnte man ja dann auch so. Könnt ja all den brauchen, oder? Könnt ja Bodenturner, könnt ja, also alle Freestyle oder Athleten könnten das.
Ja, oder einfach meine Ganganlegen wie zu Rüthi ist das Bounce Lab zum Beispiel in Zürich.
Mhm.
Und wenn du dort am Wochenende reingehst,
Pumpe voll.
Da kreischen nur Kinder um. Das ist krasser als im Alpamare. Also ja, das ist auch einfach Breitensport. Ja. Die Kinder bewegen sich, finden es geil.
Ja, sicher. Ja, ist ja richtig so. Ja. Machen sie etwas, ja. Tipptopp.
Ich glaube, wir sind langsam, wir kommen mit unseren Fragen ans Ende.
Ja.
Was mich jetzt noch so wundern, nicht, aber wir haben es vorher schon gehabt, was brauchen die heutigen Kinder, dass sie in der nächsten oder in der nächsten Generation sportlich könnten mithalten, oder dass, aber du hast jetzt gerade gesagt, die Infrastruktur, was sicher braucht, was braucht es noch? Außer dem Schnee, den wir jetzt nicht haben.
Hohen Wille. Also Motivation, die Kinder, die einfach verdammte Duracell-Häschen sind und einfach, wo du nicht musst sagen, nein, komm, probier doch noch eins, sondern
von alleine sagen,
wo einfach nicht kannst bremsen. Also die werden einfach immer auf dem Schnee sein und sie müssen Spass daran haben. Also wenn sie musst zwingen, kannst du eigentlich gerade aufhören, weil ja, sie müssen es wählen.
Ja.
Und nachher hat er sicher ein gewisses Talent, koordinativ parat sein. Im Idealfall mental auch schon ein bisschen weiter sein als ihre mittelalterigen Kids und leider Gottes noch ein bisschen reiche Familie um sich herum.
Das ist wirklich...
Oder ein grosszügiger Fonds, oder?
Ist schon so. Ja, es ist wirklich... Also, gell, selbst wenn jetzt auch bei uns kannst du sagen, Mittelstandfamilie, die vielleicht bei uns noch mitmachen kann, ohne dass du jetzt ein Rich Kid bist. Die haben eigentlich schon Trainingsnachteil. Also, es fällt vielleicht noch weniger auf, aber ich meine, das Kind, das einfach mit den reichen Eltern unterwegs ist, ist einfach zwischen allen Trainings, die sie mit uns haben, einfach noch 700 Mal zu lags.
Mhm.
Die ganze Zeit mit den Eltern anfahren und das ist, ja, was willst du gegen
das? Das ist wirklich, oder? Das ist...
Das,
Das ist aber schon, ich glaube, das ist ja am Skifahren genau das Gleiche. Mhm. Und seit eh und je ist das Problem dort. Ja, voll. Da müssen wir wirklich halt irgendwann schon etwas unternehmen. Ich glaube, es ist schon besser als auch schon, aber halt immer noch, die Spannweite ist halt immer noch zu gross dort.
Ja, voll.
Also und, ich glaube, es geht immer noch sehr viel Talent verloren, wo
ja, und ich sage jetzt, gerade arme Leute finden gar nicht erst Chancen
Snowboarden. Ja.
Also die gibt es schon gar nicht.
Ja.
Die existieren schon gar nicht, weil Snowboarden an sich einfach schon mal teuer ist.
Du kannst gar nicht in Wintersport, sei es auf Ski oder aufs Board oder...
Ja, also, und es ist halt wirklich leider so, das liebe Geld, gell? Ich würde es so gerne ändern, aber...
und dort muss man wiederum aber sagen, dass meine Region ja eine der günstigsten Skianlagen ist. Ja. Ist letztes Mal in den 20 Minuten gewesen, aber einer gewissen Pistenkilometeranzahl, die du musst haben, sind sie unter den Top 10 günstigsten in der Schweiz.
Ja, gell, halt kein Sessellift, den du musst betreiben.
Ja.
Das ist schon, also,
Vor- und Nachteile.
Hey, ja. Jetzt, wo, also noch als letztes, hat jetzt noch die Olympia-Vorhersage von dir, oder Prognose.
Prognose?
Jawohl. Ich meine, wir haben ja da Snowboard Freestyle, sind ja 6 Athletinnen und Athleten, die die Schweiz vertreten.
Mhm.
Was denkst du, wie werden die reüssieren? Wie gut werden die abschneiden?
Ja, im Snowboard, glaube ich, schwierige Medaille.
ist Frau Leid, wie heisst sie,
wo verletzt?
Die
also was?
Die hat im Dezember Kreuzbandriss gehabt.
Ah, oh,
Beri. Die wäre nicht so schlecht, oder?
Ja, also schon nicht so schlecht, aber die Japaner sind einfach verdammt gut.
Sie sind einfach viel zu kommen. Da kommt
ja, nein, ich weiss nicht. Es ist... Zum Beispiel die Ari, also die Ari ist ja nicht verletzt. Die Ari geht an die Olympiade, im Schaubseil. Und die Ari hat eigentlich eine mega gute Saison gehabt. Aber halt, du musst realistisch bleiben. Ich meine, sie macht es gut und sie kommt vielleicht auch mal in ein Finale oder so, aber dass sie jetzt dort gerade eine Medaille holt,
also das ist Ariane Buri, oder, wo du meinst?
Ariane Buri.
Hast du sie auch trainiert, oder?
Nein, sie ist zu nahe an mir, aber ich bin mit ihr zusammen im Team gewesen.
Okay.
Ja, also ich kenne sie gut.
Ja.
Also da sehen wir beim Freeskiing, sehen wir da besser im, oder?
Ja, Freeskiing ist im Moment schon besser aufgestellt.
Medaille Hoffnungen.
Aber auch nicht im gleichen
Herzkaliber wie auch schon.
Aber auch ein Nachwuchs.
Aber ich meine eben vor
20... Und ich glaube, so die Boys, die wir haben, wer ist Jonas Hasler und der Mischa Zürcher, glaube ich, oder?
Hablützl David, Hablützl, Jan Scherer, Mischa Zürcher.
Sind halt auch ein bisschen älter.
Also Jonas Hasler und der Mischa Zürcher sind einfach verdammt jung.
Mhm.
Also die haben ihre beste Zeit erst noch vor sich. Die sind noch nicht an dem Punkt, aber die sind mega jung und ich glaube, das ist auch das Ziel von Swiss Snowboard im Moment mega, dass man das Alter runterbringt. Mhm. Und darum haben sie auch mega rausgesiebt letztes Jahr bei der Selektion. Übrigens auch ein Grund, warum der Pat jetzt für Brasilien fährt,
weil die Schweiz nicht mehr selektioniert hat. Wäre ja nicht so schlecht gewesen früher, aber...
Ja, genau. Aber,
vielleicht ein bisschen zu viel auf Musik gesetzt in den letzten Jahren.
Ja, und ich glaube auch, der Brasilien-Fachzug hat schon ein bisschen mit der Musik zu tun.
Ja, logisch. Ja, und er war so auch viel verletzt. Also der ist, glaube ich, schon nicht mehr auf dem gleichen Stand, wie er auch schon war.
Aber hey, und ein Dave hat jetzt auch als Weltcup-Podest eingefahren dieses Jahr. Recht überraschend gewesen, aber... Ja, schlussendlich müssen sie ihre Runs stehen.
Mhm.
Also auch Top-Leute, aber es sind so viele Top-Leute, die, wenn die ihre Runs stehen, dann sind die einfach besser. Ja. Also das muss man schon so sehen, glaube ich. Also,
dann hoffen wir auf Schnitzer von den anderen Nationen. Und dann klappt es. Ich meine, Simon Ammann hat ja kein
Weltcup-Springen
gewonnen.
Der ist jetzt nicht mehr selektioniert.
Das finde ich direkt, dass Simon Ammann... Schau, ich verstehe es, dass man einen Jungen eine Chance gibt.
Ja.
Man hat aber Kriterien auch so ein bisschen gesetzt, Leistung muss auch stimmen. Also, er ist in der Leistung besser, dieser ist jünger. Aber gottverdammt, Simon Ammann ist eine riesige Legende. Was der für einen Skisport oder für einen Skisprungsport in der Schweiz wahrscheinlich gemacht hat, ausgelöst hat. Er ist Doppel-Olympiasieger. Er wäre jetzt Rekordteilnehmer.
Doppel-Olympiasieger.
Ja. Wäre jetzt Rekord-Olympiateilnehmer geworden. Finde ich schwierig.
Aber, willst du jetzt wirklich an einem Jungen, der noch eine Karriere vor sich hat, den Olympia-Auftritt
wegnehmen? Ja, weißt du, wenn es so ein Talent wäre, wo ich würde sagen, ja, Mann, du wirst es. Aber es ist ja. es kann gut werden, es kann nicht. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe es jetzt zum Beispiel beim Skifahren eher, dass man den Delia Durrer in der Abfahrt anstatt den Joanna Helen davor drücken.
Ja.
Weil Joanna Helen war nie auf dem Niveau gewesen, wo ich finde, der Simon Ammann, der setzt sich gleich mit einem Fabian Cancellara und einem Roger Federer, sind ja der gleiche Jahrgang. Das ist ja der magische Sportjahrgang. Das sind Götter im Sport gewesen für die Schweiz. Und darum finde ich so ein bisschen,
ja. Aber dadurch finde ich es dann auch gut, bei der Selektion, dass sie gesagt haben, das, was Vergangenheit war, das zählt nicht dazu. Und dann, ich meine, der Simon Ammann hat ja auch kein Weltcup-Springen gewonnen vorher.
Ja, du, wo er das erste Mal war? Nein.
Und nachher ist er Olympiasieger.
Olympiasieger geworden.
Aber
dann ist er gut gewesen, oder?
Ja, das weisst du jetzt vielleicht bei diesem nicht.
Und ich hätte nämlich genug, einfach aus, logisch, es ist ein bisschen Nostalgie, Fanbrille, whatever, aber...
Ja. Ich hätte ihn ins Team eingeladen. Wenn er jetzt nicht aktiv springen kann, komm als Maskottchen mit. Komm für die Kabine, sozusagen. Ich meine,
der Simon Ammann, der ist ein lustiger Keim.
Ja,
so.
Sicher,
also, egal, wo er im Essen... Ich meine, dort der Schweizer Sporthilfe... wie heisst der Sportanlass?
Zehnkampf.
Super Zehnkampf. Wo er dort Olympiasieger geworden ist und noch das T-Shirt über die Grinde...
Kann man nicht glauben.
Dann läuft er in die Halle rein und zeigt die Kamera. Das ist ein überschlattener Fall. Oder dann hatten sie so einen geilen Wettkampf gehabt, wo sie mit der Rollschule an einem Seil nachher sind und nein, sie müssen eine Schanze rein müssen, der, am höchsten kommt. Ja, der hat sich dort hat einen riesen Wettkampf gegeben, er gegen Küttel hat er geheissen, wo
Andreas Küttel,
wo ein riesen Battle haben die miteinander gestartet. Zuerst haben sie es ein bisschen lustig, dass sie mit allen mitmachen, dann haben sie sich aber voll reingesteigert. Also, ich finde ihn schon lustig.
Ja, aber irgendwo musst du doch auch den Absprung auch finden. Ich weiß nicht. Und das hat er jetzt halt selber nicht geschafft, jetzt hat er sich halt müssen zeigen.
Den muss man auch wieder geben. Ja. Darf ich sehen? Sprüche lassen. Absprung Simon Ammann. Nein, Karriereabsprung hat er jetzt definitiv. Gut, Skispringen hat schon immer zwei, drei Japaner gegeben, die mit 50 noch gekumpelt sind. Aber
Kasai.
Kobayashi? Oder Kasai?
Keine Ahnung. Ja. Aber er ist Japaner. Ist immer noch Skispringer.
Ja.
Nein, der Kobayashi war, glaube ich, ein anderer.
Kobayashi ist...
Ja.
Kobayashi Maru, das ist ein
Star Trek.
Das ist wieder etwas ganz anderes. Ja, ich glaube, in dem Fall sind wir durch mit dem Thema. He?
Ja.
Gehen wir noch zu Touchdown und Eigen. Oder hast du noch etwas dazu zu sagen? Hey, wolltest du noch Werbung für euch machen? Gerade so?
Hey, ja, ihr wisst, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr gut snowboarden könnt. Nein, ist gut so. Schnee brauchen wir.
Schnee
ist wichtig.
Nordiaktiv.
Falls irgendjemand da Einfluss darauf nehmen kann, bräuchte noch ein bisschen Schnee.
Also, dann verschicken wir den Brief.
Ja. Gehen wir noch zu Touchdown und Eigengoal.
Jawohl.
Fangen wir mit dem Eigengoal an. Was hast du damit
genommen? Ja, Eigengoal, da kommen wir ein bisschen in die wärmeren Gefilde. Und zwar Al-Nasser. Al-Nasser, vor ein paar Jahren mehr oder weniger unbekannt. Und nachher ist der falsche Ronaldo dorthin gewechselt. Der Portugiesisch. Und dann haben sie das Gefühl gehabt, ja, der saudi-arabische Fußball ist jetzt gerettet, das wird jetzt die Sportart. Und der Ronaldo hat, seitdem er in dieser Mannschaft ist, keinen offiziellen Titel gewonnen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, wo sind die Erfolge? Man fragt den Trainer und der Trainer hat selber gesagt, wir haben kein Geld für andere Spieler. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Ronaldo verbratet einfach 200 Millionen pro Saison. Und wenn ein Ölscheich-Club
kein Geld
hat, oder? Darum munkelt man, dass es jetzt die letzte Saison von Ronaldo wird sein und dass er nachher weggegeben wird. Und darum, hey, falscher Mann am falschen Ort, darum Eigengoal für mich.
Ja. Meins ist der Joel Wicki. Halt traurig, also ein trauriger Moment für den Schwingsport, vor allem für die Innerschweizer, wo nach dem Christian Schuller, Pirminreich und Mike Müllerstein sozusagen die letzte grosse Stütze verlieren aktuell. Wiederum verständlich, wir haben in der Folge, was ist das, 39, 40, haben wir ja den Fabian Scherr und den Marc Lustenberger als Gast gehabt, wo gerade beide ja in seiner Grösse auch sind, also die haben da, also das hat mega eingefahren, was die da erzählt haben, eben wie viel mehr als die müssen leisten als andere, wie viel BB mehr als die haben, weil sie einfach 10, 15 cm kleiner sind als die anderen und durch das ganz andere Sachen müssen leisten. Und ich glaube, von dem aus, gerade als ich mit ihnen ins Gespräch gehe, absolut verständlich vom Wiki. Und gleich das Fanherz blutet und das wird jetzt herblüten. Es wird 2-3 Jahre gehen, bis da wieder etwas rum ist, wo...
Aber er hat es ja nicht ausgeschlossen, dass er wieder retour kommt.
Es ist schon, das stimmt auch wieder. Aber ich glaube, er braucht jetzt einfach mal sicher ein Jahr, zwei Abstand. Aber ich glaube nicht, dass er im Schwingen dann wieder zurückkommen kann. Und
einmal nicht so.
Nicht.
Weil auch der Schwingsport hat auch dort finanzielle
und er ist
finanzielle
also, weißt, Kämpfe. Er wird das Leben lang... Der wird das Leben lang Sponsorenverträge haben, der wird ausgesorgt
haben. Das ist König das natürlich sowieso. Aber so wie er ihm in dem Interview erzählt hat, am Morgen früh in den Hof schauen und nachher trainieren, nachher am Abend noch hast du in den Hof und du leistest einfach 120%, während dem ein anderer normaler Bürger irgendwie auf 80-100% ist und dann vor dem klassischen Burnout aufhören, finde ich,
also,
gut. Ja.
Ganz herzliches Beispiel, der Martin Grab vom Roten Turm. Wenn du ihn heute siehst, laufen, dann verstehst du schon Wiki. Und das macht er wirklich Angst, weil der Martin Grab ist so 2 Meter, das war eine riesige Maschine, eine riesige Erscheinung. Und der läuft halt schon hure hart, wenn du heute siehst. Sehr gebückt, sehr humpelnd. Und der ist 45, 44. Das ist halt schon hart, oder?
Ja.
Darum... Ja, Körper ist sicher immer eine Frage, oder? Und gerade eben, wenn du noch kleiner bist, dann noch mehr, oder? Schade.
Aber du, wenn wir jetzt so...
Ich hoffe jetzt nicht, dass das andere Übertalent sich jetzt ein Vorbild nicht an dem. Der Marc Odermatt, wo wird eben auch schon so, dass immer die Jahre jetzt immer mehr gemunkelt. Ich hoffe es nicht. Er hat Kitzbühel nicht gefunden, das ist gut.
Muss noch eins.
Er muss noch eins auf Kitzbühel.
Kommen wir zu den Touchdown.
Touchdown, ja.
Willst du gerade weiterfahren?
Ja, mache ich gerade weiter. Und zwar die Radsaison hat ja angefangen.
Jawohl.
Also ich bin letztes Jahr wieder voll im Radfieber. Und jetzt haben wir... das Team Tudor hat natürlich voll aufgerüstet mit dem Stefan Küng, oder? Mhm. Also jetzt haben wir dort wirklich ein cooles Schweizer Team mit coolen Schweizer Fahrern. Und jetzt ist es gerade mal losgegangen mit der Tour Down Under, wo zum ersten Mal das Känguru ins Feld reingumpelt.
Haben wir
auch noch nie oder nicht manchmal gesehen. Aber schön an dieser Tour war eigentlich, der Mauro Schmid war am Schluss auf dem 2. Gesamtrang. Nicht zu verwechseln mit Miro Schmid, der bei uns in der Folge war. Das hat nichts mit ihm zu tun.
Aber der Miro kommt auch dort hin.
Der Miro kommt irgendwann auch dort hin, da sind wir uns sicher. Und jetzt gerade heute noch, der Yannis Vasar hat an der Lua-Tour den ersten Rang gemacht, hat gewonnen gegen gestandene World Tour Teams und ist aktuell auf Rang 1, also sozusagen... Tour de France geht auf Rang 1, aber natürlich nie auf dem Niveau Tour de France, ein bisschen kleineres, aber so ein bisschen zum grössten Vergleich. Also es ist schon ein viel kleineres Rennen, aber gleich sehr, sehr stark besetzt Feld dort. Und wirklich gerade cool, wie der Schweizer Radsport jetzt so wieder ein bisschen langsam wieder kommt, auch mit Bergfahren und alles vielleicht. Tour de France nimmst du wieder.
Ja, also mein Touchdown kommt aus Down Under, und zwar aus der Australian Open. Und zwar tue ich den Namen wieder einmal komplett wahrscheinlich falsch aussprechen. Und zwar ist das Zeynep Sönmez aus der Türkei, wo in der ersten Runde gegen Ekaterina Alexandrova gespielt hat. An diesen Australian Open hat es ja bald Junge, bald Mädchen und so. Und die müssen einfach dort stehen, bei 30 Grad plus, und müssen einfach auf ihre Cue warten, wo, wenn Pause ist, dass sie die Bälle zusammennehmen. Ja. An einem Ballmeitli ist die Sonne ein bisschen zum Verhängnis geworden. Die türkische Spielerin sieht das, wie sie wankelt. Und sie steht gerade neben dem Schiedsrichterturm und der kann es gar nicht sehen, weil sie im toten Winkel ist. Sie geht zu ihr hin und stützt sie, unterbricht ihr Spiel, alles zusammen. Obwohl sie in Führung gewesen wäre, unterbricht das Spiel, geht zu ihr hin und du siehst einfach ein paar Sekunden später, wie das Mädchen zusammensackt und sie stützt das Mädchen in Schatten raus und das Spiel wird jetzt einfach nicht vorgesetzt, bis alles dann gut war und die anderen hätten auch noch einfach mithelfen. Darum Menschlichkeit im Spitzensport, das ist jetzt für mich auch der Touchdown von dieser Woche.
Australian Open hat eh bisher mega coole Geschichte geschrieben, finde ich, das Jahr mit dem Stan Wawrinka, wo noch kurz seine glorreiche Zeit vorgeholt hat, zwei Matches. Im dritten Match auch noch ein Scher ein bisschen, aber... und auch der Showmatch von Roger Federer.
Ah ja.
Fucking hell, das Ding hat... Also gib ihm 3 Monate Training und er kommt immer noch eine Runde weiter.
Ja. Mal.
Also die erste Runde immer, ja. Und was man auch muss sagen, er hat das Publikum immer noch auf seiner Seite.
Ja.
Es hat bis jetzt niemand so viel Applaus bekommen, wie wo der Roger Federer auf den Platz kommt. Das ist schon krass.
Verständlich.
Das hast du schon 2-3 Jahre gehört. Also, weißt, aber da Maestro halt.
Mhm.
Ja,
das war es eigentlich gewesen.
Dann sind wir fertig für heute. Hey, Pascal, danke vielmals, dass du da mitgemacht hast.
Ja, hoffe,
es hat Spass gemacht. Es war wieder auch für uns ein neues Thema.
Ja, wir sind völlig irgendwo ins Dunkle raus. Wir haben keine Ahnung von dem Sport. Also, wir wissen, wie es aussieht.
Ich schaue es auch und ich schaue es mega gerne. Aber ganz ehrlich, es ist wie wenn andere Football schauen zum ersten Mal dazu, nach einer Saison. Und was passiert jetzt da genau? Und was ist, wieso?
Ja, aber du kannst es ja auch nicht schauen. Es kommt ja auch nicht.
Das ist
interessant. Also, es ist also gar für mich, wo
und
die Welt geht bei der Schweiz.
X-Games findest du ja nur, wenn du Pay-TV-Sender dann kann.
Ja, bei X-Games kannst du wenigstens Pay-TV-Sender, aber ich meine, die ganze Welt geht durch.
Findest du nicht?
Ich weiss nicht mal, wo ich die schauen kann. Es gibt alle irgendwelche suspekte VPN-Seiten und so.
Und da
irgendwelche lokale Fernsehsender kommst und so. Aber es ist jedes Mal ein Huren herausgefunden.
IPTV ist das Zauberwort.
Ja, kenne ich.
Ja.
Also, weißt,
aber du musst einfach wie jedes Mal eigentlich wieder von frisch herausfinden, wo wird es
gezeigt. Und,
Und in der Schweiz ist klar, eben, wenn das Lags Open oder Kurvatsch ist, das wird einfach vom SRF gezeigt. Das ist einfach,
aber sonst
die anderen, keine Ahnung.
Ist es denn nicht auch noch eine logistische Herausforderung, so etwas zu zeigen, eben mit... Weil es
eigentlich
eine ganze Fahrt ist,
oder? Ja, nein, eigentlich nicht. Skirennen, sorry, weg ist 4,5 Kilometer lang.
Ja.
Also ja, logisch ist es. Also.
Aber Skirennen ist natürlich populär, so meine ich.
Ja, ja.
Das
ich glaube, so bei Europa Cup hast du häufig auch irgendwelche stationäre Telekameras von sehr weit weg, wo du dann auch relativ viel siehst.
Ah, okay.
Oder halt Followcams.
Ja.
Es gibt alle so die geilen Zwischenfälle.
Nein, nicht Red.
Die Kamera mal irgendwo reinfahrt oder so.
Ah, ja.
Nimm es zurück, ich habe jetzt gerade daran gedacht. Entschuldigung.
Ja. Red ist ja auch so ein
Anbieter. Red ist ja so ein Amateurbereich. Also, es ist eigentlich eine gute Idee, aber die Umsetzung ist...
Katastrophe.
Gib uns ein bisschen Geld, wir machen es besser. Also wirklich.
Also wenn der Moderator muss nachfragen, wer das Goal geschossen hat, weil er nicht drauf geschaut hat beim Eishockey.
Also wirklich so.
Keine Fragezeichen.
Ja. Nein, das ist schon cool. Wir haben jetzt schließlich das letzte Mal für die Seite ein Interview machen.
Ja.
Also, der Mürk.
Ja.
Gehen wir nachschauen.
Ist ein Geschenk.
Ich tue das in den Shownotes verlinken übrigens, glaube ich. Das ist wirklich noch etwas, was wir missverlinken.
Oh ja.
Das wissen die Leute noch gar nicht.
Nein. Ich glaube es nicht. Nein. Das hat, glaube ich, der Mürk wollen sagen.
Das hat der Mürk heute wollen sagen, echt.
Ja. Das nächste Mal.
Ja, kann ich das nächste Mal erzählen. Dann sind wir am Schluss von der Sendung. Dann würde ich sagen, folgt uns auf Instagram. Dann hört uns auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und Podigy. Swipet uns bei Tinder nach rechts. Erzählt uns im Mieterpark von uns. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon gleich wieder. Kaufen Tickets, nicht vergessen. Mhm. Wir sind im Gaswerk, macht den 20. Mai für Eventfrog. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder, oder?
Ja, genau.
Dann würde ich sagen, tschüss zusammen, danke Pascal noch.
Danke PSG, merci vielmals, hat Spass gemacht und einen schönen Abend. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Alle, alle, Atasio! Es ist fertig! Alle, alle, ja! Hey! Hey! Fertig!